I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich begrüße jetzt hier erstmal die Leute.
Ich komme
du überlegst und ich begrüße in der Zwischenzeit die Leute.
Welche Leute denn?
Die ZuhörerInnen.
Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Also noch nie mitgemacht. Weil ich ja angefangen habe, da gab es noch Bandmaschinen. Da gab es sowas wie Podcast nicht. Meinen ersten Podcast habe ich kennengelernt mit Nils. Da war ich auf der Live-Veranstaltung und habe gedacht, was ist das denn? Verstehe ich nicht.
Hallo. 1, 2, 3, 4. Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokeberg Erfahrung. Heute ist eine ganz besondere Sendung, denn heute ist meine beste Freundin Susi aus Köln hier. Sie ist ihres Zeichens Sängerin, Multitalent und sie ist auch noch wahnsinnig lustig und Niederrheinerin. Herzlich willkommen, Susi Kerskens.
Dankeschön, Nils.
Hallo, Susi.
Hallo, Nils.
Du bist ja vielleicht, sollte man das vorab noch sagen, vor allem Sängerin, also du bist ja Sängerin, aber vor allem auch Sängerin der Band Klee.
Ja.
Falls jemand nicht weiß, wie die Sängerin der Band Klee heißt, das bist du.
Das bin ich, die Sängerin der Band Klee, das bin ich und mein Name ist Susi.
Ja. Susi, du hast diesen Podcast noch nie gehört. Bist halt gekommen, weil ich, oder hast du ihn schon mal gehört?
Selbstverständlich. Ja. Du hast ja gerade voll busig gesagt, das ist meine beste Freundin und als beste Freundin beobachtet man natürlich auch, was der beste Freund so beruflich macht.
Ich habe das doch nicht voll busig gesagt.
Vollmundig.
Also ich sag's auch gerne voll busig nochmal. Das Besondere bei unserem Podcast ist, dass wir immer versuchen, es unseren Gästen so gemütlich wie möglich zu machen.
Das habt ihr geschafft.
Und deswegen machen wir so Snacks, bla bla, du wolltest Rosé, damit wir hier einen schönen Rosé trinken können.
Mannigfaltige Snacks stehen hier rum.
Und wir suchen auch immer ein Bild eines Idols oder eines Vorbilds oder ein Vorbild unserer Gäste und stellen das hin, damit sie sich so wohl wie möglich fühlen. Und da ich dich ja sehr gut kenne.
Hast du mir den Wenzel hier hingestellt?
Nee, der Wenzel ist ja unser Producer heute. Aber deswegen habe ich dir ein Bild von Ingo Mommsen hier hingestellt.
Ach ja.
Weil du ja eine sehr begeisterte, volle Kanne-Zuschauerin bist.
Ja, Fan.
Fan, kann man sagen.
Mhm.
Aber er ist ja jetzt weg bei volle Kanne, ne?
Ja, er ist weg. Deshalb folge ich ihm jetzt auf Instagram, damit ich noch ein bisschen was von ihm habe.
Merkt man, das fehlt er der Sendung?
Ja.
Ist die Sendung schlechter geworden ohne ihn?
Also ich möchte jetzt nicht, ich weiß gar nicht, wie der Nachfolger heißt.
Ja,
also
da geht's schon los.
Tatsächlich geht's da schon los. Aber Nadine ist ja immer noch da.
Ja.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wo die Reise hingeht. Und
ganz früher hieß die Sendung ja volle Kanne Susanne, weil die Moderatorin Susanne hieß.
Ja, stimmt.
Und da hat Ingo Mommsen das aber, glaube ich, auch schon moderiert.
Ja, der war ganz früh dabei. Und ich kann das ja auch verstehen, dass er dann nach so langer Zeit, ich glaube, der hat das so lange gemacht, wie wir beide uns kennen, dass man dann auch mal was anderes ausprobieren will.
Ja.
Und da nicht irgendwie verrotten will und so, ne? Aber ich muss gestehen, ich habe dann tatsächlich auch, seitdem der weg ist, häufiger mal umgeschaltet auf deine morgendliche.
Live nach 9.
Genau.
Das ist auch eine sagenhaft gute Sendung.
Ja, und weißt du, mit dem drehenden Logo, ne? Das ist ja raffiniert. Ja. Das hast du ja gar nicht gemerkt. Da habe ich dich ja drauf aufmerksam gemacht.
Ja, das ist sehr raffiniert. Da ist aber, das ist ja das Schöne bei Live nach 9, ist ja, da gibt es einen Moderatoren, das ist ja immer ein Moderatorenpaar, die durchwechseln alle.
Mann, Frau, jung, alt, genau. So wie wir beide.
Absolut. Mhm. Und ganz am Anfang haben sie sehr strikt darauf geachtet, dass diese Jung-Alt-Sache eingehalten wird. Und jetzt ist ihnen aber alles egal.
Alt-Alt.
Ja, nee, vor allem Jung-Jung. Es gibt jetzt dieses Jung-Jung-Moderationspaar, die sich immer so ein bisschen aggressiv
In den Vordergrund drängen, weil die noch heiß sind, weil die Karriere machen wollen, genau. Weil die, ne?
Genau.
So, ne? Und aber ich fand das ja, dass eigentlich die Idee mit dem Yin und Yang Konzept fand ich ja ganz gut. Die Einrichtung, okay. Also muss ich sagen, da ist volle Kanne natürlich Vorbild.
Standard, muss man wirklich sagen.
Ja, also mega. Ja. Also da lenkt nichts ab. Und bei 3 nach 9 lenkt natürlich echt eine ganze Menge auch von den Moderatoren ab.
Live nach 9, nicht?
Ja, live nach 9, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin so lange im Showbiz. Ja. Ich verwechsel die Sendung halt. Also, wer denn das? Mein Gott, ey.
Werbung. Werbung Ende.
Bei Live nach 9 moderiert ja auch Isabel Varell manchmal, wenn sie Schicht hat, also wenn sie dran ist in der Woche. Mhm. Die machen es ja immer wochenweise.
Ja, bist du ja Fan von, da müsstest du ein Bild von haben. Aber das stimmt. Ich danke euch für das Bild von Isabel Varell.
Hast du Isabel Varell schon mal kennengelernt?
Persönlich? Oh, ich kann mich ich bin so lange im Business. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, ob wir nicht mal bei so einer Show gesungen haben. Da gab es von Dirk Bach, jetzt weiß ich nämlich auch nicht, wie es hieß, diese Cover Me.
Ja.
Und da waren so viele aus Funk und Fernsehen, berühmte und bekannte Leute, das kann gut sein, dass die da auch dabei war, aber da habe ich nicht mit ihr gesprochen. Aber da habe ich ja zum Beispiel deine Heldin Dings kennengelernt.
Meine Heldin Dings?
Ja. Hier, Hella von Sinnen.
Ja, Hella liebe ich sehr.
Mhm. Genau, die war da nämlich auch mit dabei. Und ach, das war super. Super Sache. Da habe ich mit Dirk zusammen Kodo gesungen. Ah, ja. Mit so auch verrückten Kostümen. Ja.
Ja, auch ein guter Song.
Ja, das war gut. Und Isabel Varell kenne ich aber noch. Da gab's mal auf ZDF eine total durchgeknallte Kindersendung mit der Polente. Also das war echt
Neues aus Uhlenbusch, glaube ich, ne?
Nein, das war mit Onkel Heini. Das ist mit dem der Hahn legt keine Eier.
War das nicht das, wo auch Isabel Varell dabei war?
Nicht, dass ich wüsste. Nee, mit der Polente. Ja. Das hieß oh Schreck, das Kind ist weg.
Ah, ja, stimmt.
Und da hat die auch so gesungen, ja, so eine blöde Katastrophe.
Ja,
und da, das war mein erster Moment der Gewahrnehmung von Isabel Varell. Mit diesem schönen Namen. Heißt der eigentlich wirklich so? Oder ist das ein Künstlername?
Nicht, aber ist ein toller Name. Toller Künstlername.
Ja. Varell könnte auch ein Waschpulver sein.
Ja, ist wahrscheinlich Monika Mitulski.
Hattest du die auch schon mal hier?
Nee. Ich hatte Ralf Morgenstern hier. Das war
ja
toll.
Das habe ich gehört.
Der hat so ein bisschen so die alten Storys erzählt, wie Helmut Berger in einer Disco in Essen, glaube ich, mit dem dann eine Woche verbracht hat und so in den 70ern.
Disco hat er eine Woche mit
Da haben sie sich kennengelernt und dann sind sie eine Woche nicht voneinander von der Seite gewichen und dann wurde es Ralf Morgenstern aber irgendwann zu blöd und ist dann wieder gegangen.
Ich war, wenn Helmut Berger, wenn du den Namen nennst, dann muss ich immer an eine Geschichte denken, die der, ich glaube, in einem Buch mal geschrieben hat, wo er einen weißen Anzug anhat, ne? Kennst du die Geschichte?
Nee.
Ich möchte die auch eigentlich nicht erzählen. Der war dann eingeladen mit dem weißen Anzug, mit dem ganz weißen Anzug. Mhm. Und zum Essen am große Tafel. Und da wollte er heimlich ein kleines Fürzchen lassen. Und da kam auch was landen mit. Da wollte er nicht mehr aufstehen. Ist dann aber aufgestanden und wir dann, also so, was man, ja, schlimm.
Geschurzt, wie es bei Und dann kam Polly heißt.
Mit der Ratte? Frettchen.
Frettchen, genau. Da sagt doch Philipp Simon Hoffmann, er hätte geschurzt, weil es ja auf Englisch chartet heißt.
Ach so, Ah ja, also ist das dann eine neue Worterfindung im Deutschen geworden, oder?
Ist ich glaube, so, hat sie nicht so durchgesetzt.
Ist das so mit Mittelhochdeutsch, min fruve.
Ne, ist so ähnlich wie Sitt. Hat sich ähnlich gut durchgesetzt wie Sitt. Sagst du manchmal Sitt, wenn du nichts mehr trinken magst?
Nee. Ach so, ich bin undurstig.
Ja, das hat.
Wegen satt, und dann gibt es das Wort für satt, gibt es nicht im Durst, also im Trinken.
Ja. Es gab mal so einen Wettbewerb, ich glaube von Lipton-Eistee oder so, dass die Leute, die suchen ein Wort dafür, wenn man nicht mehr durstig ist. Also das Äquivalent zu satt. Und dann haben sie so einen Wettbewerb gemacht und das Ergebnis war dann Sitt, und das kam dann auch in dem Jahr, wurde es in den Duden, in die Auflage vom Duden geschrieben. Ich glaube, sie haben es hoffentlich wieder rausgelöscht. Aber ein Jahr stand Sitt als Wort dafür. Wenn man
meine Ohren sind auch gerade Sitt von deiner Geschichte. Sagst du eigentlich Gummo?
Nee.
Ja, warum soll man Sitt sagen?
Ja, was weiß denn ich? Das war halt damals so eine Idee.
Was ist denn, was, also Nils, darf ich auch was fragen? Oder unbedingt. Ist das beim Podcast nicht so
gewollt? Du darfst ja machen, was du willst.
Ja, dann schurz ich. Vielleicht mal ein bisschen. Was ist wohl das modernste, neueste Wort, was in deinem alltäglichen Sprachgebrauch ein Zuhause gefunden hat? So wie früher, das kennst du ja auch noch, zum Beispiel geil, ne? Ja, ja. Das sagt man ja jetzt so wie ganz normal. Hat ja wirklich seinen Weg gefunden. Mhm. Aber ich kann mich noch erinnern, dass geil echt schon so ein bisschen ein verruchtes Wort war, ja, wenn man das so gesagt hat. Und vor allen Dingen die Eltern auch sagten, sag das nicht. Mhm. So, das ist kein gutes Wort. Gebrauche dieses Wort nicht, weil das ist ein böses Wort.
Am Anfang, ich kann mich erinnern, dass das am Anfang immer noch als Oberaffentitten geil gesagt wurde. Mhm. Das hat mein Vater gesagt, fand es mega witzig. Und also so als Gag hat er das gesagt, aber wir sollten das dann auch eher nicht sagen.
Der Asterix.
Ja, aber es war dann noch so verbunden mit Affentitten geil und so.
Ach, deshalb meinst du? Nee. Mhm.
Und dann hat sich so davon losgelöst. Dann kam ja diese Bruce und Bongo Single. Everybody's geil.
Geil.
Aber ich finde es interessant, dass es früher eigentlich geil gar nicht diesen horny Bezug hatte, wie es heute meistens hat. Heute sagen die Leute, ich bin geil, wenn sie irgendwie vögeln wollen. Aber früher war einfach alles geil.
Nee, da bist du gerade, glaube ich, ein bisschen, hast du dich gerade verfahren.
Wieso?
Natürlich hat man damals auch schon gesagt, geil, aber du warst noch nicht in dem Alter, dass du was damit anfangen konntest. Also, du hast deinen kleinen Nils zum Pipi machen gebraucht. Aber andere haben gar nicht für dich existent, Körperlichkeit.
Aber ich finde diese zusätzliche Bedeutung, die es damals hatte, weil einfach alles geil war, also auch in einem nicht sexy Bezug, die hat's irgendwie nicht. Also keiner sagt heute geil noch, weil er irgendwas einfach total cool findet.
Natürlich, Leute in meinem Alter und beyond.
Ja, aber nicht mehr so viel wie früher.
Vielleicht nicht mehr so viel wie früher, weil es ein bisschen unmodern geworden ist. Jetzt sagt man so, weiß ich gar nicht, jetzt sagt man krass oder voll nice oder so. Viel mehr englische Sachen auch,
ja,
ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, alle Worte, die ich neu im Wortschatz habe, sind fast alle englisch.
Like what?
Cringe zum Beispiel ist für mich so ein ultramodernes Wort.
Geil, was ist denn das?
Wenn etwas mega unangenehm ist.
Das ist cringig?
Mhm. Vor allem, wenn es jemand anders macht.
Heißt deshalb der Grinch Grinch wegen Cringe?
So fremdscham-mäßig ist das so ein bisschen, finde ich.
Ich weiß es nicht.
Nee, der Grinch ist Cringe mit C.
Ja, ich weiß, aber heißt der Grinch dann so wegen Cringe auch, weil das so ein bisschen gleich unangenehm ist?
Nö.
Weil der ist ja unangenehm für die Hus.
Ich glaube, es kommt von, das Ursprungswort ist cringe-worthy. Im Englischen, das gibt es, glaube ich, schon was länger. Wenzel sagt ja. Das ist ein alter englischer Begriff und daraus wurde halt jetzt so cringe. Man sagt immer so, ja, das ist ja totaler cringe und so. Wenn man das denkt so,
Altenglisch,
peinlich.
Das ist aus Downton Abbey oder was?
Ja.
Lord Motherforth. Lady Violet Hotherford. Gesagt, das ist aber cringe-worthy.
Sag mal, das Interessante ist, bei diesem Podcast mache ich normalerweise so, dass ich irgendwie so die Leute so ganz genau recherchiere und nach ihrer Biografie frage und so. Wir beide haben gerade immer überlegt, wir kennen es jetzt schon über 20 Jahre, deswegen habe ich mir bei dir gar nichts aufgeschrieben und habe überlegt, was weiß ich eigentlich nicht von dir? Und ich glaube, ich weiß ganz viel gar nicht von dir, ehrlich gesagt.
Wir kennen uns gar nicht. Ich habe dir immer was vorgemacht, Nils.
Nee, aber ich glaube, man redet, wenn man sich kennt, total wenig. Oder man setzt sich nicht so hin in Gesprächen und tauscht so die Biografie aus oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich, aber hättest ja auch mal meinen Wikipedia-Eintrag lesen können.
Hast du einen eigenen Wikipedia-Eintrag? Na, selbstverständlich. Du kommst ja vom Niederrhein, da können wir mal anfangen.
Ja, da wo auch Josef Beuys.
Und zwar kommst du aus dem Nachbardorf, das habe ich mal erfahren, von Johannes Oerding.
Entschuldigung, du fängst wieder mit Bianca Tönscheid an.
Nee, die kommt doch aus deinem Dorf.
Nee, die kommt...
Ja klar, die kommt aus Sonsbeck.
Aber die hat in Xanten das Quiz verloren.
Ja, weil sie da zu Besuch war, als die Quizshow war.
Ja, weil da alle zu Besuch waren,
außer mir. Ich habe dich ja nur gefragt, ob du sie kennst, weil sie aus deinem Dorf kommt.
Nee, ich kenne sie nicht. Ja. Also sie hat ganz kurz, um also das mal zu erklären, muss man beim Podcast vielleicht auch nochmal machen. Der Nils hat eine Folge Stadtquiz.
Ja, irgendwie
aus den
so eine Show mit Hans Rosenthal.
So. Erzähl du mal eben, ich muss mal eben was machen.
Also ich habe eine Show, eine alte Show mit Hans Rosenthal gesehen aus den 80ern, wo der auf so Marktplätzen in deutschen Städten unterwegs war und dann ein Stadtquiz gespielt hat und dann immer so Kandidaten auf die Bühne geholt hat. Und früher fanden das die Leute immer toll, wenn das Fernsehen da war. Deswegen waren die immer rappelvoll. Und dann hat er für einen Quiz hat er so zwei Kinder auf die Bühne geholt. Die waren so, weiß ich nicht, zwischen 11 und wahrscheinlich so um die 11. Und ein Mädchen und ein Junge. Und dann hat er sie gefragt, sie hieß Bianca. Er weiß nicht mehr, wie er hieß. Und dann hat er die gegeneinander antreten lassen und die wussten gar nichts. Er hat sie aber auch immer nach so Denkmälern der Region befragt, irgendwie so, wie heißt dieses Denkmal?
Dass
so.
Man als elfjähriges Kind auch absolut nicht weiß.
Genau.
Und das war kennst du den Kölner Dom als Kölner Pens, aber du weißt ja sonst auch nichts.
Genau, irgendwie so ein Kriegerdenkmal oder so am Rhein und nur so ein Zeug. Und er war so richtig enttäuscht, dass die Jugend von heute, also hat man ihn so richtig angemerkt, er war so enttäuscht, dass die Jugend von heute sowas nicht mehr weiß.
Der war sauer. Der war richtig sauer.
Und hat er vor allem am Schluss, hat er dann auch gesagt, ja, also ihr wisst beide, das war nicht so gut.
Ihr kriegt nichts, ihr könnt gehen.
Das war so geil, ja, ihr wisst beide, das war nicht so gut.
Ja.
Und da war eben das Mädchen kam eben aus dem Dorf, wo du herkommst. Und deswegen habe ich dir immer gesagt.
Aus Sonsbeck.
Deswegen
was viele immer gesagt, falsch aussprechen, nämlich Sonsbeck. Sonsbeck. Söhns.
Ja, das ist doch im Niederrhein.
Aus Dänemark, oder?
Nee, aber im Niederrhein wird doch zu viel mit OE geschrieben und nur wie O
das
gesprochen.
Das ist das Dehnungs-E. So wie bei Servas. Das wird auch, also mein Kompagnon heißt ja Servas mit Nachnamen und das wird also S-E-R-V-A-E-S geschrieben und wird aber Servas ausgesprochen, nicht Servas. Genauso wie das der Ort Kevela.
Ja.
Keveler würdest du jetzt als
absolut
Neuberliner sagen. Mhm. Aber es heißt Kevela. Und wusstest du, wo wir gerade bei Denkmälern waren, ne?
Ja.
Bevor wir zum Denkmal Johannes Oerding kommen.
Mhm.
Das auf der Schild, also das ist ja hier, das ist ja nicht regional, ne? Dieser Podcast, der wird in ganz Deutschland ausgestrahlt.
Ganz Deutschland. Wird in ganz Deutschland auch gehört.
Das ist doch ganz gut, oder?
Ja, absolut.
Tschö. Bist du schon sitt?
Nee. Deswegen schicke ich nochmal nach.
Hast du satt? Also, dass der Brunnen vor dem Tore auf der Schildergasse,
Der Bierbrunnen.
Du wusstest, dass der Bierbrunnen heißt?
Ja.
Ich dachte, sagt da jeder Pimmelbrunnen zu, ne?
Weil er aussieht wie ein
Das ist nur so ein, das Penis. Ist so ein aus Marmor gehauener, krummer Stängel.
Mhm.
Also der sieht ja noch nicht mal aus wie ein Kölschglas, ne? Ja. Was ja auch lang und dünn ist.
Ja.
Also, ich sag einfach jetzt nichts weiter dazu, aber... Ist aber so ein bisschen hat ja so eine Krummheit, ne? Krummigkeit. Und da seit eigentlich, da seit das Wasser einfach nur so runter. Es spritzt nicht.
Nee.
Es sprudelt auch nicht. Es schießt auch nicht, sondern seit.
Ja.
Und du, ich wusste nicht, dass das der Bierbrunnen ist. Aber was du vielleicht nicht weißt, ist, dass als der Brunnen zum ersten Mal an den Start gegangen ist, kam da echtes Kölsch raus.
Mhm. Früher kam das einmal im Jahr. Irgendwann haben sie damit aufgehört. Aber eine Zeit lang kam da einmal im Jahr Bier raus.
Warst du schon mal dabei? Hast du da dran geleckt?
Das war, glaube ich, vor meiner Zeit.
Ja, was für ein lustiger Brunnen.
Ich habe nicht am Brunnen geleckt.
Ja, aber ich meine, wenn du das mal alles zusammentust und diese Doppelsinnigkeit in der Symbolik und in der Ästhetik und in dem, was du siehst und was du denken kannst, ja, wie bekloppt das ist, ne?
Gibt's eigentlich noch, gibt's glaube ich gar nicht mehr, ne? Die Brunnen da auf der Domplatte. Vorm Domhotel. Die gibt's glaube ich nicht mehr.
Doch,
ne?
Sicher gibt es die noch. Ja? Aber die laufen gerade nicht, weil da wird ja umgebaut.
Wenn's zu kalt ist. Naja, haben sie aber noch nicht abgerissen.
Wieso sollen die denn abreißen?
Was weiß ich nicht, da wird ja alles umgebaut die ganze Zeit.
Ne, nur das Domhotel. Da steht das Gerippe, von innen wird das saniert. Warum sollen denn die Brunnen abgerissen werden?
Weiß ich nicht.
Was ist denn das für eine Idee?
Ist doch nicht meine Idee.
Ja, doch, das ist ja nur deine Idee. Es ist doch, hat doch noch nie jemand von gesprochen, außer
hat
dir
bestimmt
jetzt
schon
gerade.
Mal jemand, ich wette mit dir, da hat schon mal jemand drüber gesprochen.
Ja, wer, der Laschet oder was? Du und der Laschet.
Nee, die, wie heißt sie? Die Streeck, nee, wie heißt sie denn nochmal? Die Henriette. Die Reker.
Ja, überleg mal.
Die Reker. Streeker jetzt, aber ist ja der Streeck, ist ja wieder jemand anders. Die Reka hat da bestimmt schon mal überlegt.
Nee, die liebt den Brunnen. Das ist der Lieblingsbrunnen von der Reka.
Glaube ich nicht.
Doch.
Ich glaube, der ihr Lieblingsbrunnen ist der Hennissenbrunnen. Der Milovic-Brunnen. Oder der Hennissen. Ne, der Milovic-Brunnen.
Wo ist denn der Milovic-Brunnen?
Am Altermarkt da hinten, hinter der Kneipe von Poldi. Zum Prinzen. Dahinter. Und so eine Gasse und da ist der, nee, der Ostermann-Brunnen ist da.
Nicht das ist der Ostermann-Brunnen. Ja. Es gibt gar keinen Milovic-Brunnen. Es gibt nur ein Milovic-Denkmal.
Ja. Ich meine, Ostermann.
Da sitzt der Milovic in seiner Milovicigkeit in Bronze gegossen.
Ja. So ein Denkmal will ich auch mal haben.
Ne, du wirst neben Tünnes und Schill, kriegst du da so ein, so ein kleines, wirst du daneben gestellt. Da an der Schmitz-Säule. Die ist ja da.
Ich esse jetzt hier schon Nüsse die ganze Zeit.
Johannes Oerding, warst du stehen geblieben? Ja, der kommt aus dem Nachbarort. Also aus
kanntet
so
ihr euch früher? Hast du ihn früher
nein,
mal
nein, der ist doch viel jünger als ich.
Ja, stimmt, der ist ja sogar jünger als ich, glaube ich.
Ja, sogar. Sogar.
Also jünger als wir beide.
Ja. Na. Ja, der ist aber auch in Geldern zur Schule gegangen. Ich bin ja in Xanten zur Schule gegangen und das sind Welten.
Aber dein Bandkollege Stenski, der ist auch in Geldern zur Schule gegangen.
Ja, der kommt ja auch aus Geldern, der kommt aus Pferd, aber nicht Pferd. Sondern Pferd. V-E-E-R-T. Das ist aber ein kleines Örtchen direkt an Geldern dran. Ich bin aber in Geldern geboren. Da war damals noch das Krankenhaus in der Stadt, da bin ich geboren worden.
Und ist das, hat da der Vater vom Oerding gearbeitet?
Nee, der hat eine eigene Praxis.
Aber in
Kapellen.
Hat er auch mal im Krankenhaus gearbeitet.
Ach, vielleicht hat er, ja, vielleicht hat er da angefangen. Da muss er auch erstmal ein bisschen Geld zusammenrappeln, bevor er sich dann Praxis aufmachen kann. Nee, der hat in Kapellen eine Hausarztpraxis. Und das macht aber jetzt einer der Söhne. Die haben ja so viele Söhne.
Der Bruder
Söhne.
Vom
ja,
Johannes.
Da kommst du aber nicht einfach so rein. Also als Patient, weil der hat immer so gut zu tun gehabt. Also meine Eltern waren nicht bei dem.
Meinst du, dass der auch jetzt noch besser läuft, wo der Sohn so ein
das
Popstar
läuft
ist?
Das läuft sowieso, das brummt sowieso, das Geschäft bei denen.
Ja.
Ja, aber
macht der auch so Hausbesuche am Land mit so einer Arzttasche?
Ja, gehe ich mal von aus.
Ist so, Ärzte am Land machen das so, ne? So Landarzt. Der ist ja so ein Landarzt eigentlich.
Der ist ja kein, der ist ja nicht ein Veterinär. So, wenn, du stellst ja, ja jetzt so gerade vor der Doktor und das liebe Vieh, dass er mit so einem Kurbelauto über den Kartoffelacker fährt und dann irgendwie seine Tasche aufmacht und sagt, ja.
Nee, so ein Landarzt ist ja auch, fährt ja auch zu den Leuten hin. Der hat eine Praxis und fährt zu den Leuten hin.
Ja, früher war das so, aber heutzutage ist das jetzt auch nicht mehr so. Da kommt dann auch ganz modern einmal im Monat
so ein Mobil.
So ein Mobil, ja. Rote Kreuz Mobil. Und dann kannst du dann dahin und dann, ja, machen sie mal
Xanten.
Und dann wird der Zahn gezogen.
Xanten ist ja bekannt für das Römerzeug. Da ist ja so ein
Xanten sieht aus wie ein kleines Köln, ja. Die haben auch einen Dom. Da ist das APX, ja.
Bist du mit der Schule auch immer, habt ihr da auch immer so Römerzeug?
Nee, ich bin ja da zur Schule gegangen. Ja, da machst du dann. Ja, du bist ja natürlich aus. Mit deiner Schule bist du natürlich mit dem Bus einmal im Jahr mit deiner Klasse bist du da hingekarrt worden und bist mir auf den Senkel gegangen in meiner Privatsphäre. Ich selber, das machst du ja nicht, ne, wenn du dann da zur Schule gehst. Klar haben wir das auch. Aber wir haben auch, da war dann auch, also mein Schulhof zum Beispiel, Das war grenzte am Römischen Museum in Xanten. Und das war einfach so selbstverständlich, ne? Ja. Also wenn du da mit der Schippe gebuddelt hast, da hast du auch was Römisches gefunden.
Warst du damals da, als Wetten, das in Xanten war? Warst du da?
Weiß ich nicht mehr. Wann war das denn? War ich da nicht zu klein?
Nee, kann sich zu klein gewesen sein.
Ich war da immer noch ein bisschen zu klein, wenn sowas im APX war, so Fernsehsachen oder auch Konzerte, ne? Ja. Weil die vom Gimmi, die älteren Jahrgänge, die durften dann da immer so Aufpasser sein, ne? Und haben dann für, weiß ich nicht, 10 Mark oder so die Stunde, da sind ja 1000 Löcher und Schlupfdinger und so gewesen, die mussten dann immer aufpassen, dass man da nicht rein durfte, haben natürlich aber dann ihre Freunde immer dann da durchgelassen, ne? Ja. Das war so sehr begehrter Job, Schülerjob. Ich war im APX, das war eins meiner ersten, das war, glaube ich, mein allererstes großes Konzert, Da hat Bab gespielt da. Also das ist so eine römische, so eine nachgebaute, also nein, eigentlich aus Originalteilen, aber dann natürlich auch so ein bisschen restauriert. Mhm. Das ist eine riesengroße Arena.
So Amphitheater.
Und da wurde dann schon mal eine Bühne reingestellt und da wurde dann Nabucco und was Klassisches, aber auch Rock- und Pop-Konzerte. Sambuca. Ja. oder auch mal eine Fernsehshow, genau.
Ja. Ich habe einmal Wetten, das war einmal da.
Das kann sein, aber habe ich nicht mehr so Erinnerungen dran. Und ich war da auf einem Konzert von Bab.
Du ganz zaubere.
Nee, zwischen Salz, Gebäck und Bär. Und das war eine Riesenbühne und da war links Salzgebäck, also so gesprüht.
Ja.
Oder gemalt.
Hat so eine Brezel oder?
Nee, Salzstangen.
Ah, okay.
Und dann die Bühne. Mhm. Also der Bab war dann da. Und dann rechts war ein Riesending. Nee, ein Kölsch. Nicht Gläser, eins.
Ja. Gutes Konzept.
Ja. Und da war ich, weiß ich gar nicht, klein war ich da. Und dann war ich da nämlich mit meiner Freundin Ela. Wir durften dann dahin, weil nämlich alle meine Geschwister da Aufpasser waren. Und da hatte ich auch nämlich direkt auch meinen ersten Zeitungsartikel. Weil da gab es dann ein Foto von der Meute, der Masse, der begeistert feiernden Bab-Publikum. Ja. Und weil wir so klein waren noch, haben wir uns einfach Menschen auf die Schultern genommen, damit wir auch was sehen. Und wir sind auf dem Foto, Hände nach oben, jubelnd, feiern wir da Bab ab. Ich habe kein einziges Wort verstanden von dem, was wir gesungen haben. Ich dachte, die sind ausländisch. Die sind, weiß ich nicht, hätten auch aus USA kommen können oder so. Ich habe nichts verstanden. Ich dachte, das wäre großartig. Das ist wirklich außerirdisch.
Ja. Bist du heute auch immer noch großer Bab-Fan?
Mhm. Ich habe bei Bab mal mitgesungen.
Was hast du gesungen mit denn?
Frau, ich freue mich. Da habe ich aber natürlich nicht, weil ich auch bis heute kein Kölsch kann. Durfte ich auch keinen Text singen, sondern nur. Aber es war super. Ich war im Marwick-Studio. Ich habe mit gehuldigt. Die huldigen ja immer, bevor sie irgendwas machen. Ja. Der hat ja so einen Auspackaltar und da kannst du dann ist auch jeder, kann da auch so ein, weiß nicht, eine Kleinigkeit dann da noch rein. Also so ein, wie so ein Tabernakel. Und da drin ist irgendein Schnaps, ein klarer, wahrscheinlich Grappa, ich weiß es nicht. Also das ist ja jetzt auch schon was her.
Ja.
Ob die das jetzt immer noch macht, der Bab, der heißt ja auch nicht mehr Bab, der heißt ja jetzt Niedeckens Bab. Vielleicht hat der jetzt auch Niedeckens Bab-Altar zum Huldigen. Ja, so.
So.
Also, möchtest du dich jetzt in einem Dialekt mit mir unterhalten?
Ich
bin totaler Dialekt-Junkie. Ich bin süchtig nach Leuten, die Dialekte sprechen.
Aber
oder
du kannst
so,
gar kein Dialekt
sprechen. Oder auch so, weißt du, so aus Italien kommen und dann Deutsch sprechen oder aus Frankreich kommen und Deutsch sprechen oder aus, weiß ich nicht, irgendwo aus der Welt herkommen. Das finde ich total super. Ich selbst.
Kassi, was ist denn so niederrheinisch? Ist das nicht, da spricht man doch auch so ein Platt irgendwie.
Ja, da spricht man Platt. Das hat mein Vater auch drauf gehabt. Aber,
das ist auch wahrscheinlich so ein bisschen holländisch und so.
Das ist eine Mischung aus Holländisch. Und wenn du so Hochdeutsch sprichst am Niederrhein, dann ist das so ein bisschen auch eine Mischung aus Holländisch und vielleicht so ein bisschen Ruhrpott ist da auch noch drin. Weil Duisburg ist ja so, mit dem Auto, ich sag mal, fährst du auf der Autobahn bis 20 Minuten, 25 Minuten bis in Duisburg, da am Hafen. Ich habe ja auch in Duisburg studiert.
Hast du?
Mhm.
Was hast du denn da studiert?
Philosophie natürlich.
Mit Abschluss?
Einen Abschluss wollte ich in Köln machen.
Und, da du sagst wollte,
gehe ich. Und dann kam der Bab.
Dann kam der Bab, ja klar. Dann musstest du ins Studio badabdab einsehen. aber in Duisburg Philosophie studieren, das ist, klingt ja erstmal mutig.
Wieso?
Ist Duisburg bekannt für seine philosophische Fakultät?
Nee, aber die waren ja damals mit Essen auch zusammen, ne? Also ja. Duisburg und Essen.
Also Volkwang ist das dann, oder?
Auch, also da konntest du dann dich in eine S-Bahn setzen. Und hattest dann eine Vorlesung in Duisburg, weil die sehr klein war damals da, die immer noch die Uni. Und dann haben die sich so connected.
Wie lange hast du das denn immer?
Lange.
Wirklich?
Ja.
Ich wusste es gar nicht. Was hast du denn
damals? Das wusstest du nicht. Du wusstest nicht, dass ich studiert habe. Was hast du denn gedacht?
Ich wusste vor allem nicht, dass du Philosophie studiert hast.
Was hast du gedacht, war auf der Hauswirtschaftsschule oder was?
Ich dachte, dass du einfach immer Musik gemacht hast. Ne?
Ja, ich bin wie aus dem Ei geschlüpft und dann habe ich dub-dub gemacht oder wie? Was hast du denn für eine Vorstellung?
Weil man ja Singen im Philosophiestudium lernt, oder was? Wie soll ich mir das denn zusammenreimen?
Wo meinst du, ich war auf der Musikschule, oder? Was hast du denn? Ich weiß doch auch da, was du gemacht hast. Wieso?
Wo soll ich denn wissen, dass du Philosophie studiert hast? Wo soll ich das wissen?
Weil du vielleicht mir auch mal zuhören könntest, wenn ich mit dir rede.
Hast du das noch nie erzählt? Mir, ja. Hast du das noch nie erzählt?
Ich habe dir schon Vorträge gehalten. Ethik-Vorträge.
Über Foucault, oder?
Ja, auch über Foucault und Foucault-Hila auch schon. Ich dachte, du hättest das auch gespürt damals, als wir uns kennenlernten am 11.11.
Die gefühlte Philosophin.
Ja, aber guck mal, als wir uns kennen am 11.11., das ist ja auch was, das ist ja auch ein magischer Tag, den ja auch sonst niemand auf der Welt in Deutschland so empfinden kann, diese Zwischenwelt, diese Adaption, dieses ineinander gemorfte, dieses gleichzeitige, was man da in Köln nämlich hat. Also ein Kölner, so wie der Niederrheiner, es ist einzigartig, kann ja auch gleichzeitig sehr, sehr lustig und sehr, sehr traurig sein. Ja. Das kann ja, das changiert ja von Sekunde auf halbe Sekunde und hin und her.
Ja.
Und an diesem Tag treffen ja wirklich auch zwei Welten zusammen. Man hat den Beginn des Karnevals.
Ja.
Fasching. Gibt es noch ein anderes Wort?
Fastnacht.
Fasenacht. Und, aber die machen das nicht am 11.11. so krass, ne?
Nö,
so krass. Das wird meine ganze Rampe, die ich gerade gebaut habe, zunichte machen, wenn das anderswo auch ist. Aber ist nicht. Und St. Martin ist auch am 11.11.
Ja.
So, nee. Ja, na sicher. 11.11. ist Martin.
St. Martin ist am 11.11.? Nee.
Ja, wann denn? Am 12.11.
Ist er am 9.11. oder so?
Nein, am 11.11., Nils. Guck mal bitte nach. Wenzel?
Wenzel? Wann ist St. Martin?
Wenzel, recherchieren Sie.
Wenzel muss es auch am Computer gucken. Wenzel ist so unchristlich am 11.11. aufgewachsen.
Du auch. In Wesselingen? Was hat man denn am 11.11. in Wesselingen gemacht?
Ja, lag ich besoffen unterm Martinspferd.
Ein bisschen Chemikalien zusammengerührt oder was?
Also es war der 11.11.
Der 11.11., okay, also, ja.
Da hast du recht.
Ich dachte
zurück.
Immer, die Magie des Tages ist auch bei dir irgendwie zu etwas Wundervollem geworden.
Im Laufe der Jahre hat sich die Magie des Tages einfach gewechselt.
Ich kann mich nur dran erinnern, dass wir Eierlikör getrunken haben. Nille, woraus haben wir denn Eierlikör getrunken?
Stimmt,
an dem
aus Beckmann-Pfeifen.
Mhm. Und wo kommen die Beckmann-Pfeifen her?
Vom Beckmann.
Und wo kommt der Beckmann her?
Vom Märzenich. Hilliard sind die Märzen nicht.
Und wieso alte Märzen nicht, Beckmann?
Das ist interessant. Ich habe als Kind habe ich den 11.11. Also ich habe St. Martin natürlich geliebt, weil man ja Süßigkeiten bekommen hat umsonst. Das war ja immer gut. Und dann später habe ich gar nicht mehr an St. Martin gedacht, sondern nur noch an Karneval.
Ja, und da ist dir nämlich die komplette Bedeutung, die hinter St. Martin steckt, auch flöten gegangen. Da geht's darum, dass du das Teilen lernst, den Mantel zu teilen.
Ja, aber
und also hat er denn in übertragenem Sinne, dass du deine Bonbons auch teilst.
Ja,
also
aber
du hast nur an Bonbons gedacht.
Aber der 11.11., das Karneval am 11.11. um 11.11 losgeht, hat ja nichts mit St. Martin zu tun, sondern nee. mit St. Ursula.
Ja, wegen der 11 Jungfrauen, 11.000 Millionen Jungfrauen, die geköpft wurden.
Genau. Hat ja mit dem Zentimeters ja nichts zu tun.
Wurden die geköpft?
Ich glaube ja. Ja, die wurden irgendwie.
Die waren ja in so einem Boot,
die,
ne?
Ja, die mussten dann die Typen heiraten, die Barbaren, die Köln belagert haben, als sie weg waren.
Und dann sind die aber doch abgehauen mit dem Boot. Die Ursula hat die doch gerettet. Deshalb wird die doch verehrt.
Ja, ja. Aber dann irgendwie, aber sie hat sich denen, glaube ich, dann geopfert. Also sie hat dann den Barbarenkönig geheiratet oder irgendwie so. Damit er die anderen in Ruhe lässt. Ich glaube, irgendwie sowas war da. Die wollte den ja so besänftigen.
Ja, aber die St. Ursula-Kirche, da sind ja noch die Gerippe, die Köpfe, die Köpfe. Nee, Köpfe, das sind richtige Köpfe.
Ja, das nennt man doch alles Gebeine. Knochen sind immer Gebeine.
Köpfe. Und dadurch, dass es anfänglich waren es nur 11.
Ja.
11.
11.
11. Aber, dann war das zu wenig, um das zu Penunzen zu machen.
Ja.
Da haben sie dann 11.000 daraus gemacht. 1100.
Das muss man wissen, im Mittelalter war das Wertvollste, also hat so eine ganze Stadt davon gelebt, von diesem heiligen Devotionalienhandel.
Genau.
Da wurde dann so ein kleiner Knochensplitter, hier ein Originalknochensplitter der Jungfrauen von Ursula, wurde dann für teuer Geld verkauft, aber in die ganze Welt. Das haben die Leute geliebt, wie bekloppt dieses Zeug.
Genau, und deshalb sind es 1100 geworden. Und darf man jetzt auch nicht vergessen, dass im Kölner Dom ja auch die, ich mache jetzt mal kleine Hasen Öhrchen.
Anführungsstriche?
Ja. Gebeine der heiligen Hillien.
Die drei König.
Und die heißen?
Wie heißen? Ja. Kaspar Melchior Balthasar.
Ja, das weißt du wenigstens, ne?
Ja, klar. Wir schreiben sie auch immer an die Tür.
Wegen dem Kneipe Balthasar.
Am 6. Januar, am heiligen Dreikönigstag.
Da weißt du das Datum, weißt du. Ja, schön. Es freut mich, dass du das doch, dass du das noch aus Köln mitgenommen hast. Nach Berlin.
Seid ihr oft so in Urlaub nach Holland gefahren?
Warum?
Weil das so nah war.
Warum soll ich denn dann da in Urlaub hinfahren?
Ja, also, weil es da ja auch, da gibt's ja auch Meer und so, das gibt's ja in Sonsbeck nicht.
Nee, aber man konnte ja einfach schnell so rüberfahren. Also auch so mal an einem Dienstag.
Seid ihr mal an einem Dienstag einfach so ans Meer gefahren? Oder?
Nee, aber nach Holland.
So kommen wir nicht mit.
Ja, lecker.
Bist du nach Venlo gefahren? Venlo ist da in der Nähe, ne?
Ja, Venlo ist da in der Nähe.
Und bist du immer zu den zwei Brüdern von Venlo gefahren?
Nee, bin ich nicht hingefahren.
Da habe ich nämlich hier mit der Anna Duschim, die war auch hier im Podcast, die ist auch da in der Ecke groß geworden.
Mhm.
Und die ist immer zu den zwei Brüdern nach Venlo gefahren.
Kaffee kaufen, ne?
Kaffee und was sonst noch so gibt.
Ja,
ne?
Nee, wir sind auch.
Kassoufflé.
Kassoufflé, lecker. Wir sind auch nach Nijmegen gefahren.
Nijmegen.
Nimwegen.
Naja.
Ne? Und ja, nee, da haben wir Pommes gegessen.
Enschede.
Und da war halt einfach ein anderes Land, war dann schön, war dann so ein bisschen wie Urlaub, aber da konnte man auch einfach mal so zwischendurch machen.
Ja.
Nach Holland an Meer bin ich auch gefahren, ja, aber so Urlaub.
So Renesse.
Nee, das haben andere gemacht. Die haben dann da so richtig so, weißt du, die haben dann da auch so einen Kasten Bier mitgenommen
so Pfingsten,
und so. Ja, Pfingsten, genau, habe ich nie gemacht, nee. Hatte ich in Xanten, war auch immer im Pfingstlager und Pfingstfete von dem Örtel, von der Kneipe, wo ich,
Johannes Örtel, oder?
Nee, Örtel hieß die Kneipe, wo ich lange Jahre als Kellnerin tätig war, um mir mein Studium zu finanzieren in Duisburg.
Aha.
Mhm. Was ich dir verschwiegen habe.
Die war in Duisburg, die Kneipe, nee.
Nein, die war in Xanten.
Du hast in Xanten gekellnert, um in Duisburg zu studieren. Hast du dann noch in Sonsbeck gewohnt? Also
ja, sicher,
studiertes?
Ich habe ganz lange zu Hause gewohnt, weil ich ja auch noch so eine ganz kleine Schwester habe. Und dann, ups.
Was denn?
Das war ein bisschen viel. Und da, bin ich dann zu Hause geblieben und dann war ich dann zu Hause. Das war auch gut, weil ich habe ja nicht in Duisburg gewohnt, weil das ja so nah ist.
Ja.
Da habe ich dann in Xanten gearbeitet. Ich habe auch mal bei Diebels gearbeitet.
Bei dem Bier?
Ja, da kriegte man Haustrunk pro Tag, wo man gearbeitet hat. Als Frau 3 Flaschen, als Mann 4 Flaschen oder 5. Ja. Dann konntest du dann am Wochenende konntest du so auf, konntest du jeden Tag deine Flaschen mitnehmen oder am Wochenende dann so einen ganzen Kasten mitnehmen.
Ja. Meinst du, das ist immer noch so, dass Frauen 3 und Männer 5
Flaschen
kriegen?
Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Bofrost kommt ja auch aus der Ecke.
Bofrost?
Ja, Bofrost kommt aus Strahlen. Ja, Familie Bockwey.
Wusste ich gar nicht.
Das sind die Gefrorenen, ne?
Naja. Die sind auch mal bei uns durchs Viertel gefahren, durch die Siedlung gefahren in Wesseling. Ist ja, da kommt ja eine Menge her, muss man sagen.
Da,
bist du auch manchmal nach Moers? Moers ist ja direkt neben
Duisburg. Ja, klar, Moers, Moers war die, wie heißt das, wenn man Zahnspangen hat? Heißt er nicht Zahnarzt, Zahnspange? Ne? Zahnspangenmann. Ja, die Zahnspangenfrau, Kieferorthopädin meiner großen Schwester, war in Moers. Und dann musste man da ja immer regelmäßig hin und ich musste dann mit. Und dann war, sind wir auch da, weil das war ja auch eine Fußgängerzone da. Ja. Da sind wir da auch schon mal dann da durchgebummelt. Und da gab es auch ein großes Kaufhaus Braun. Und da kriegte man dann immer die Übergangsjacke. Weißt du? Da ist man dann, hat man das verbunden. Weil das, das fährt man ja auch nicht einfach so.
In Sonsbeck gab es ja kein Kaufhaus. Da gab es ja so einen Elektroladen, ne?
Mhm.
Hast du mir, glaube ich, mal auf ein Foto gezeigt oder so.
Ach, das, daran kannst du dich erinnern.
Ja, daran kann ich mich erinnern.
An mein Studium nicht, aber.
Hast du mir nicht
erzählt. Aber einen Elektroladen.
Wer war denn dein Lieblingsphilosoph? Oder wer ist denn dein Lieblingsphilosoph? Ich habe dich noch nicht mal, ich habe nie irgendwo mich mit dir über Philosophen unterhalten.
Zurzeit?
Und gerne auch zur
Richard
Zeit.
David Precht. Den finde ich, den finde ich prächtig. Echt, ich finde den auch schön.
Ja, der ist auch schön.
Ich finde den auch schlau.
Aber der hat jetzt so ein Corona-Buch geschrieben. Das weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber ich will ihn auch mal hier einladen.
Ich finde das gut. Lädst du mich dann auch ein?
Ich lade dich dann auch ein. Ich hoffe, dass ich dann so, dass seine Schönheit so ein bisschen auf mich abstrahlt, ehrlich gesagt.
Die Schönheit von ihm auf dich?
Ja.
Wieso findest du dich nicht schön?
Nicht so schön wie Richard David Precht.
Du findest dich selber nicht so schön wie Richard David, wie du Richard David Precht schön findest?
Nee, ich glaube, ich finde mich nicht so schön, wie Richard David Precht sich schön findet. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied.
Ich, man erzählt ja nicht so, eigentlich sollte man ja nicht Geschichten anderer Leute erzählen, aber ich bin immer so scharf drauf, wenn andere.
Hast du eine Geschichte über Richard David Precht?
Ja, nicht über den, aber über seine Klinke.
Über seine Klinke? Ja. Die Türklinke, oder? Die sieht aus wie er, oder? Sie hat so sein Gesicht als Türklinke.
Nein.
Also ein Penis. Nein,
also Nils und ich haben einen gemeinsamen, für Nils ist es ein Bekannter, für mich ist es ein Freund, der ist Fotograf. Und der hatte mal das Vergnügen vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, den Richard David Precht in seiner natürlichen Umgebung, in seiner Behausung, in seiner Wohnung zu fotografieren. Und dann dauerte ja auch ein Moment, bis dann Licht und alles, und dann musste der mal zur Toilette Pipi machen oder Hände waschen oder was auch immer und ist er rausgegangen und hatte dann die Türklinke von der Toilettentür in der Hand und kam erstmal nicht raus und bleibt da peinlich, weil das ist natürlich auch alles philosophisch edel da und ich weiß nicht wie. Und dann dann hat er dem einfach die Dinge so hingelegt und gesagt, der muss wohl komisch geguckt haben. Es, so wie dein Bekannter, mein Freund, der Fotograf, das erzählt hat, war es viel lustiger, als wie ich es jetzt erzählt habe. Aber
ich also glaube, sind im Haus von Richard Brecht die Klinken nicht besonders fest angebracht.
In der Wohnung.
Ist
aber
ja
vielleicht
auch
klar.
Ist
ja
auch ist ja ein Geisteswissenschaftler.
Der kann ja
mit
auch
sowas nicht. Weltlichem wie Handwerk kann er sich nicht beschäftigen.
Nee, aber ich glaube, Also, ich habe manchmal so eine, also ich habe mal gedacht, es gibt so Leute, die sehen aus, als würden die gerne geräucherte Forelle essen. Weißt du, diese geräucherten Forelle-Filets.
Ja.
Und ich finde, Richard David Precht ist so einer, wo ich mir vorstellen kann, dass der gerne so eine gute Sauerteig-Scheibe dunkles Brot mit einer geräucherten Forelle. Also nicht einer ganzen, sondern so ein Stück, weißt du, die man so kauft. Also.
Naja.
Und es gibt so einige, wo ich denke, dass. Ja?
Hm. Mein Vater isst wahnsinnig gerne Forelle blau.
Das ist eine gekochte Forelle, ne?
Hm.
Habe ich noch nie gegessen.
In Alufolie irgendwie, so wird die, glaube ich, gekocht. Das macht er auch immer selbst. Eines, glaube ich, von 3 Gerichten, das er kann. Forelle blau, Cocktailsoße kann er selber machen.
Und kann ich auch.
Und noch irgendwas.
Kann ich auch. Ich habe ja mal...
Das ist ja Ketchup, Mayo, Brandbein, ne?
Nee. Ja, vielleicht bei deinem Vater.
Nee, nee.
Aber so eine richtige Cocktailsoße, da ist schon noch mal ein bisschen mehr Pfiff drin.
Dann erzähl doch mal.
Ich habe nämlich, weißt du, ich habe ja...
Cocktailsoziologie studiert. Ja,
ich habe ja meine Schulzeit damit finanziert. Ich habe in der Metzgerei gearbeitet und die hatten so angeschlossen ein kleines Restaurant. Und da musste dann natürlich auch, da gab es ein Salatbuffet. Und da musste ich auch immer Cocktailsoße machen und Kappesalat und. Und in eine Cocktailsoße, weiß ich genau, da kam eine ganze Flasche Kappi rein.
Kappi? Was ist denn Kappi?
Kappi ist so, ist Orangensaft.
So, ist die Marke. Mhm. Das ist aber ungewöhnlich, dass Orangensaft in der Cocktailsoße
ist. Ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Das muss da rein. Das ist total gewöhnlich.
Glaube ich nicht. Das war, glaube ich, eine Spezialcocktailsoße, die da. Da haben die auch immer gesagt, oh, ist aber toll gemacht. Dann haben sie schnell
wieder. Nee. Die war immer als erstes weg.
Die Philosophin kommt wieder.
Die Philosophin die hat macht wieder Cocktailsoße gemacht. Ja, habe ich dann auch mit den Gästen Schach gespielt.
Dass du so eine...
Macherin bin.
Hier entsteht ein völlig neues Bild von dir für mich, dass du so eine Geistesfrau bist, Schachspielen, Philosophiestudium.
Hast du das nie gemerkt, wenn wir uns unterhalten haben, wie geistesbeseelt
doch, natürlich.
Und
also du
wohlgeformt meine Worte
drückst
waren?
Drückst dich immer sehr gewählt aus.
Ja.
Absolut, aber mir war dieses Philosophiestudium hat mich wirklich überrascht. Also, wer war denn dein Lieblingsphilosoph? Wer ist dein lieblingsklassischer Philosoph?
Aristoteles und Sokrates und Platon. Platon hieß übrigens auch der Hund von dem Besitzer der Kneipe, wo ich gekellnert habe, um mein Studium in Duisburg zu finanzieren. Das war eine...
Im Bob, ne, wie hieß sie?
Örpel, ja. Das war eine Dogge. Eine graue, große Dogge. Ja. Und den hat er als kleinen Hund, als kleine Dogge bekommen und der wuchs dann da auf in der Kneipe mit und als er dann, erzähle ich nicht.
Hast du da denn schon Musik gemacht?
Ja.
Du brauchst mich jetzt nicht so überrascht, anzugucken.
Ich glaube, ja.
Weil du ja, da kanntest du ja Stensky, also Stan schon, ne?
Ja. Da kannte ich den schon.
Und habt ihr da schon Rallye gemacht? Hatte er eine, diese andere Band, ne?
Early Bird. Ja, hatte der vorher schon. Ich weiß nicht, das morpht so alles ineinander zusammen. Ich weiß nicht mehr genau, wann was stattgefunden hat. Ja. Aber klar, Rallye war ich da, ja.
Ja, also du hast schon als Philosophiestudentin bei Rallye gesungen.
Mhm. Man ist ja immer Philosophiestudentin.
Okay,
man lernt doch nicht aus.
Die Schule des Lebens.
Ich lerne gerne.
Verstehe. Und wann bist du nach Köln gegangen?
Danach.
Nach was?
Nachdem ich in Duisburg...
Achso, stimmt, um in Köln weiter zu studieren.
Mhm.
Du guckst mich jetzt so überrascht an.
Ich guck dich nicht überrascht an.
Du hast jetzt, sagen wir mal, x Semester Philosophie in Duisburg studiert und hast dann gedacht, du studierst in Köln weiter, weil du Bock hattest, nach Köln zu gehen. Oder weil in Köln das Philosophiestudium besser ist.
Mhm. Ja.
Was denn von beiden?
Die Fakultät, die Uni war, ist halt auch größer und renommierter gewesen und ich dachte, da muss ich hin. Und
ja.
Dann kam mir aber die Musik dazwischen.
Naja. Und dann ist es so ausgelaufen.
Mhm.
Hast du denn in Köln auch angefangen oder da schon gar nicht mehr?
Doch, ich war auch mal in der Uni.
Ja.
Ja. Mhm.
Aber dann nur einmal.
Was denn? Nein.
Ich weiß nicht, ob du mich verarschst. Ich habe das Gefühl, dass du mich verarschst.
Nein.
Ich glaube dir immer alles. Das ist ja mein Problem. Ja. Ich glaube, du hast schon oft im Leben verarscht. Ich glaube dir immer alles, was du mir erzählst. Das ist eigentlich die schlimmste Eigenschaft, die ich habe.
Ich habe auch eine Tanzausbildung. Ich habe eine klassische Ballettausbildung.
Ja, ist klar. Aber in Sonsbeck, in der Ballettschule?
Nee. Folkwang.
Wo denn?
Essen. Royal Academy of Dance.
Royal Academy of Essen.
Of Dance.
Dann bist du also nach Köln, habt ihr da ja mit der Musik, wart ihr nicht sogar bei der EMI? Mit Rallye? Nee. Wart ihr nicht in Köln bei einer Plattenfirma?
Nee. Waren wir?
Weiß ich nicht. Ich frag dich.
Ich habe damals das Leben so genossen, ich weiß es nicht mehr. Nee, wir sind natürlich voll vorstellig bei der EMI geworden. Ja. Aber die haben uns jetzt nicht so genommen, so direkt. Da, nee.
Aber ja, da, das war ja, Rallye lief ja eigentlich gut. Rallye war ja eine...
Im Gegensatz zu Klee oder was nee, soll das heißen? Nicht.
Nee, im Gegensatz zu dem, was du vorher gemacht hast.
Nämlich Philosophie studiert.
Genau.
Im
Gegensatz zu deinem...
Obwohl, die beim Schauspielhaus war es auch ganz gut.
Was hast du denn im Schauspielhaus gemacht?
Geschauspielert?
In
was
Köln.
Macht man denn im Schauspielhaus? Garderobe oder was?
Ja, für sich. Nee. In Köln am Schauspielhaus. Mhm. Ja. Was war dein liebstes Stück, das du, bei dem du mitgespielt hast?
Macbeth.
Du bist ja echt so eine, du bist auch so eine Macbeth, ey. Macbesserwisser bist du.
Besserwisser.
Aber sag doch mal, mit Rallye, ne? Das war ja so eine, das war ja so Indie-Pop im Grunde genommen.
Mod-Pop.
Was?
Mod-Pop.
Mod-Pop. Mhm. Das war so Mod, das fandst du immer geil, ne?
Mhm, ich war ja auch mal Modett.
Warst du? So richtig mit Motorroller oder hatte dein Freund Motorroller? Nee,
mein Freund war Scooterboy. Ne, ich war... Stan hatte nie einen Roller, der hatte einen Mofa. ich hatte auch so einen Mod-Parker, weil...
Hast du ja heute noch, glaube ich.
Ja, den habe ich aufbewahrt.
Ja.
Den habe ich in Brighton habe ich den gekauft, weil ich musste mal, ich wurde nach Brighton verschickt,
ja.
Während meine Freundin einen Führerschein für eine, was ist das dann, 50er, ne? Mit 16, oder darfst du ja schon, ach, nee, eine 80er darfst du ja schon fahren. Für eine 80er gemacht haben und Roller gekriegt haben, wurde ich in Sprachferien nach Brighton geschickt. Und die hatten dann den Roller und ich hatte den Parker. Auch geil. Richtig geil für mich, richtig super.
Hast du dann auch immer Quadrophenia geguckt?
Mhm, und gehört, only love, na 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 na. Und dann stand ich da auch auf der Klippe, ne? Also, ja. Da in Dover und da die weißen Klippen, ja. Wo England anfängt oder aufhört, je nachdem, wie du guckst.
Wo du guckst, ne?
Und dann habe ich die Arme ausgebreitet, ne? Und hab, hätte ich einen Walkman gehabt, hätte ich den Song auch gehört.
Ja.
Und habe mich gefühlt wie, hieß der Mickey? Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der denn? Der Hauptdarsteller, der dann so entsetzt war, dass, als, also weil alles so cool war. Und dann hat er doch in Brighton Sting gesehen, ne? Den Obermod, den Supermod.
Ja. Ja.
Und der war da ja Hotelboy. Und da war der doch so desillusioniert und ist dann zu den weißen Klippen gefahren. Ja. So habe ich es irgendwie in Erinnerung. Ich könnte eigentlich auch jeden Film mal kurz nacherzählen.
Den du jemals gesehen hast.
Ja.
Warst du auch Morrissey-Fan?
Mhm.
Auch mal so ein Mod-Thema, ne?
Mhm.
Smith?
Ja, aber die waren ja viel, viel später so, ja. Ich glaube aber, ja, die waren dann, die hatten da eine Schnittmenge, aber ich glaube, du musstest nicht Mod sein, um Smith gut zu finden oder andersrum. Ich finde auch nach wie vor die Smith-Sachen und die Stimme von Morrissey in der Smith-Zeit und das finde ich auch nach wie vor mega. Also ja. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zurückversetzt in kitzelnde Zeiten, in aufregende Zeiten, in, ja, was man, ne, so ist man ja direkt so Zeitreise. Schade, Marmelade, dass, ja, dass Menschen sich das dann tatsächlich so auch verändern. Aber
wahrscheinlich hat er sich gar nicht verändert, wahrscheinlich war er einfach immer scheiße.
Vielleicht, ne, man hatte ja auch nie so ein, also wusste man ja nicht, ne. Ja. Man hat sich ja nur mit den Songs und mit der Musik eigentlich beschäftigt und gar nicht so mit dem Hinterhalt der Protagonisten.
Ja.
Obwohl, was weißt du über Robert Smith zum Beispiel?
Mir ist zuletzt mal aufgefallen, dass Robert Smith der einzige Name ist, den ich überhaupt von irgendeinem Cure-Bandmitglied kenne. Ich kenne mehr Mitglieder von Depeche Mode namentlich als von The Cure und finde The Cure tausendmal
sagst
besser
du Dave
als Depeche
Graham
Mode.
Oder Dave Graham?
Dave Gahan? Gahan?
Weißt du, da ist doch ein R drin, oder?
Nee. Also.
Gahan?
Gahan.
Darf Gahan?
Lord Gahan.
Aber warum heißen denn The Cure nicht The Smiths, wenn der Sänger doch Robert Smith heißt?
Gute Frage. The Smiths müssten ja eigentlich auch The Morrisseys heißen.
Ja, oder The Cure, weil der sich ja auch so dürften. Ah, das ist auch eine gute Frage. Hätte The Smiths oder hätte Morrissey vor kurzem, wenn damals schon die Reunion von Fury in the Slaughterhouse gegeben hätte, hätte der einen gemeinsamen Slot auf einem Festival mit denen gespielt? Also, dass die auf einem Festival, weil Schlachthaus drin vorkommt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Wahrscheinlich nicht.
Der hat ja auch im alten Schlachthof in, ist das Wiesbaden?
Ja.
Da hat er ja auch sich nicht buchen lassen.
Oh Mann, ey. Der Typ ist
und da, das war noch der Anfang, ne?
Ja.
Das war erst der Anfang.
Naja, aber die Smith-Platten hießen ja auch schon Meat is Murder und so. Also da konnte man schon absehen, wohin die Reise geht. Ist jetzt kein Morrissey-Solo-Phänomen.
Nein, das stimmt. Aber da hat man auch noch nicht so weit gedacht.
Ja, klar, das stimmt. Naja. Mochtest du The Jam?
Ja. Lecker.
Mehr oder weniger als The Smiths?
Weniger. Mochtest du, wenn wir das jetzt so haben,
ja,
mochtest du eher Oasis oder eher Blur?
Eher Blur.
Ich auch.
Weil die schienen mir ein bisschen schlauer. Das ist ein bisschen eine arrogante Meinung eigentlich.
Mhm.
Weil, also ich finde What's the Story Morning Glory ein super Album. Ich liebe das total. Ich liebe jedes Lied da drauf. Aber ich finde, davor und danach haben die nichts mehr gebacken gekriegt. Und ich fand Damon Albarn irgendwie immer ein bisschen smarter, obwohl der, glaube ich, auch ein ganz schöner Idiot war.
Ja, aber weiß ich nicht, hast du dich denn da auch mit den Typen beschäftigt oder auch eher mit der Musik? Ne? Da stand doch eher der Stück und die Musik. Und mal, okay, irgendwann wusste man auch, dass Dave Gahan eine Drogenkarriere aufs Parkett gelegt hatte.
Was? Dave Gahan?
Ja.
Eine Drogenkarriere.
Der hatte doch, der war doch.
Hatte also Koks oder
was? Nee, heroinabhängig, oder?
Echt? Ich glaube schon, ja. Keine Ahnung.
Wenzel mal bitte.
Ich kenne mich mit Depeche Mode gar nicht aus.
Bitte wenzeln Sie.
Ich kenne mich mit Depeche Mode echt
warum
gar nicht.
Warum denn nicht?
Ja, weil die mich nie interessiert haben. Ich mag drei Lieder von denen.
Das finde ich total Depeche Mode-tistisch, rassistisch.
Ich mag drei Lieder von Depeche Mode.
Welche?
Personal Jesus hatte ich damals sogar die Single von. Dann,
das hat doch Dings mal gecovert, deshalb findest du das noch gut.
Dann hier, wie heißt es? Na, 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 na. Everything Counts ist, glaube ich, ne?
Ja, in Large Amounts.
Das mochte ich immer. Und wahrscheinlich noch irgendein drittes.
I just can't get enough.
Nee, auf gar keinen Fall. Das fand ich ganz schlimm. Wie heißt das? Ist Everything Counts das, wo er da als König durch die Wüste läuft?
Mit dem Stuhl hinter sich.
Ja. Ist das Everything Counts?
Kann sein. Die Videos weiß ich nicht auswendig. Ich hatte doch damals in Sonsbeck, wo ich groß geworden bin, bevor ich in Düsseldorf studiert habe. Da hatten wir kein Musikfernsehen.
Aber irgendwann habt ihr doch da auch MTV bekommen.
Kabelfernsehen? Ich weiß nicht, ich glaube 2001.
Aber konntest du nicht irgendwie über Holland, über Antenne irgendwas empfangen?
Ja, holländisches Fernsehen, Teleoperatie konnte ich gucken.
Teleoperatie?
Ja, aber...
Kannst du holländisch?
Ja, selbst...
Nee, sag mal, kannst du holländisch?
Nein, doch.
Ein bisschen?
Ja.
Ich kann nur zwei Sätze deswegen.
Ja, ich kauf an Jau.
Genau.
Mhm.
Und lecker Nöke nicht bezahlen.
Ja.
Das ist alles, was
nicht ob drehen...
Das war so holländisch.
Spaghetti-Bahn. Ich finde ja in Holland gut, diese Automatenrestaurants.
Ja, finde ich auch richtig. Febo oder so, ne?
Ja, gibt ja verschiedene. Gibt ja so kleine Buden, die das haben. Ich finde das
ist
doch so cool, oder?
Total.
Ja. Nice.
Fleischkroket.
Nice.
Sate-Kroket.
Ja. Oh. Mm. Du gehst ja auch gerne in Köln bei Maria Ed Café essen, ne?
Du ja nicht, aus irgendeinem komischen Grund.
Wieso gehe ich da nicht gerne essen?
Du sagst immer so, gehst du wieder im Maria-Ed-Café?
Ja, aber ich hab's halt nicht so dick. Ich kann halt nicht immer essen gehen.
Das ist auch ein richtiger Bonzeland. Du gehst jeden Abend in die Celli und sagst mir dann und sagst dann irgendwie, ich habe es nicht so dick. Ich glaube, es geht los hier.
Ja, wieso?
Absolute Unverschämtheit.
Ja, man, nicht jeder verträgt Frittiertes so gut wie du.
Dann warst du in Köln. So, ihr hattet die Band, Rally Und die lief ja ganz gut und so. Und dann war irgendwie klar, dass du jetzt einfach für immer Musik machst. Oder hattest du immer das Gefühl, du musst noch irgendwas anderes machen? Also auch, ich meine, auch in Sonsbeck irgendwie deine Eltern werden ja wahrscheinlich auch gesagt haben, ja, die Musik ist ja nett, aber beende doch mal das Philosophiestudium. Dann hast du was.
Da habe ich richtig was in der Tasche, ne? Habe ich nur, ja. Wenn ich das beendet hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht, hätte ich vielleicht ein, also dann hätte ich vielleicht jetzt auch eine Klinke in der Hand.
Absolut. Der hat ja jetzt auch so ein Corona-Buch geschrieben.
Klinkenlecken,
ne?
Sagen wir noch auch. Ne? Du musst Klinken, wie heißt das? Klinken? Putzen?
Klinkenputzen. Das haben sie dir falsch erklärt, Susi. Das ist nicht Klinkenlecken. Putzen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall alle, wie du deine Fenster putzt.
Ja, mit der Zunge, wie machst du das denn?
Ich muss euch wieder Fenster putzen.
Entschuldigung.
Macht nichts. Schönes Bild. Ingo. Schönes Bild auf jeden Fall. Nee, aber lief Rallye so gut, dass du gedacht hast, so, das reicht jetzt erstmal als Auskommen. Also klar, ich meine, wenn man sich entschließt, Musik zu machen, wenn man sich entschließt, professionell Musik zu machen, da muss man ja alles auf eine Karte setzen.
Ja, ich weiß nicht, ob das heute so ist, aber damals war es nicht so, dass man gesagt hat, ich mache jetzt Musik und jetzt setzen wir uns erstmal hin und machen einen Businessplan.
Ja, das stimmt. Nee, das ist echt heute erst so.
Man hat das einfach gemacht und man hat von jetzt auf gleich und von heute auf morgen und sich gar nicht jetzt so groß Gedanken gemacht, wo wir jetzt hinführen. Hatte so eine Selbstverständlichkeit. Und man war auch wirklich krass davon überzeugt, dass man, dass das auch zu was ganz Großem wird.
Ja.
Also da gab es überhaupt gar keine Frage.
Ja.
Also sonst hätte man das ja vielleicht nicht gemacht.
Ja, normal.
Ja, und Geld verdient, um Miete zu bezahlen. Man braucht ja auch nicht viel. Man braucht ja auch nicht viel Wohnung und so. Habe ich bei der Marktforschung gearbeitet. Ne?
Stimmt. Oh, ich erinnere mich. Da kenne ich dich ja sogar noch, als du bei der MAFO gearbeitet hast. Mhm. Auch ein Job, für den man sehr viel philosophisches Basiswissen braucht.
Und auch psychologisch. Ja. Man musste Einfühlungsvermögen haben.
Das stimmt.
Aber genau, und das hat man dann, sowas hat man dann nebenbei gemacht, um sich das Musizieren zu erlauben. Und dann irgendwann ging das auch ohne Job in einer Kneipe oder MAFO oder Schauspielhaus oder
war Köln
Küche oder
ja, was du alles gemacht hast.
Ja, oder Operation.
Augenlasern hast du ja auch mal zu
Augenlasern, gemacht. Augenlasern, Zahnreinigung. Nee, ich habe aber schon mal Augen tätowiert.
Wie Augen tätowiert?
Ja, mit so permanent Make-up. So,
Augenbrauen.
Nee, das war gar nicht permanent Make-up, das ist permanent Farbe für die Wimpern. Habe ich ein Schulpraktikum gemacht. Da musste ich das machen.
Wo war das? In Xanten?
In Xanten, ja. Da musste ich auch Fenster putzen, das war im Januar und dann sind die immer eingefroren. Da war dann immer so ein Eisfilm auf den Fensterscheiben und ich wusste mir keinen Rat. Zeitungspapier war dann der Rat meiner Mutter. Wisch das mit Zeitungspapier ab. Weil die Druckerschwärze macht das dann an den Fenstern, dass es keine Streifen gibt.
Das ist ein alter alte Leute-Tipp. Fenster mit.
Ich bin auch alte Leute.
Fenster mit.
Was heißt das?
Fenster zeigt mir, wie viel Zeit schon vergangen ist. Alte Leute-Tipp, Fenster
ich dachte,
mit.
Das wäre länger gewesen.
Mit Zeitungspapier. Du glaubst, du sitzt schon seit 3 Stunden hier, ne?
Gefühlt, ja.
Ja, das verstehe ich. Ja, ist egal. Ich brauche jetzt auch gar nicht auf dieses super seltsame Schulpraktikum in Sonsbeck.
Nein, das war ein Kleinen.
Ja, wieso? Du hast im Schulpraktikum gelernt, permanente Wimpern zu tuschen in einem Haus, in dem du die Fenster putzen musstest?
Ja, man musste alles machen.
Ja, aber wo hast du dein Schulpraktikum gemacht? War das eine Kosmetikerin?
Ich glaube, ja.
Das ist ein super seltsames Schulpraktikum.
Ja, das ist dann halt so am Niederrhein. Da musst du praktisch denken. Da musst du aber alles können. Also da kannst du nicht irgendwie Etepetete.
Kannst du Kühe besamen?
Kann ich auch. Ja. Wahrscheinlich, wenn da eine Kuh auch in dem Kosmetiksalon gewesen wäre, hätte ich die auch noch gemolken. Herbstmilch halt. Aber beim zweiten Schulpraktikum war ich schlauer. Das habe ich dann in meiner Ballettschule gemacht.
Wie viele Schulpraktika hast du denn gemacht?
Wie viel hast du denn gemacht?
Null.
Ja, wieso?
Bei uns gab es kein Schulpraktikum.
Ja, weil ihr nur ins Chemiewerk hättet gehen können, oder was?
Nee, da war immer Tag der offenen Tür einmal im Jahr. Bei der Degussa. Da wurde uns Plastikgranulat gezeigt. Und hier draus machen wir Plastik, wurde dann gesagt. Dann hat er mit der Hand in diesen riesen
Bottich
Plastikgranulat gefasst. Weiß ich nicht mehr, was für eine Farbe war. Aber ich war mit meinem Vater da und mein Vater fand es mega langweilig, weil er ja in Brühl bei Mauser gearbeitet hat, die so Plastikherstellung gemacht haben. Sie haben so Plastikdosen für Öl und sowas gemacht, so Plastikflaschen und Fässer und sowas. Für den war das mega boring, da Plastikproduktion bei der Degussa zu sehen, weil kannte er so. Mhm. Und ich fand es mega aufregend.
Mein Vater ist Schreiner gewesen. Mit Naturprodukten hat er gearbeitet. Holz.
Ja, der hat mit Plastik nicht viel im Hut gehabt. Ja. Es tut mir leid, dass ich dich da jetzt.
Das
ist halt Wesserlinger Perspektive.
War nur ein eingeschobener Nebensatz, kleine Info.
Hat sich ja auch sehr verdient gemacht um die Sonsbecker Mühle, muss man sagen.
Mhm. Da kann man jetzt drin heiraten.
Da hat er viel
dran mitgearbeitet. Da hättet ihr ja auch heiraten können, du und Maria.
Wir haben ja in Wesseling eine eigene Mühle.
Ihr habt ja in Wesseling geheiratet.
Ja, Mühle in Berzdorf gibt es eine große Mühle.
Eure Ehe gehört übrigens mir.
An der Grenze zu Brühl. Wir gehören zu dir?
Nee, eure Ehe gehört übrigens mir.
Unsere Ehe gehört dir. Ja, du warst quasi unsere einzige richtige Trauzeugin an dem Tag, als wir geheiratet haben. Wir waren ja bei dir erst und haben da irgendwie, konnte sich irgendwie umziehen.
Das meinte ich gar nicht. Ich meinte, weil ihr ja nicht kommen konntet, um die Anmeldung zu machen.
Ja.
Weil da war ja schon Corona.
Da warst du ja am Standesamt für uns.
Genau, da habe ich da gesessen und es war für mich total... es war schon auch sehr aufregend, dass ich euer Prozedere so alleine da durchgezogen habe.
Ja.
Das war schon witzig. Das war schon was.
Das finde ich auch. Ich finde das auch heute toll, dass du das gemacht hast und dafür gesorgt hast, dass wir hier heiraten konnten in Köln.
Ja, in Köln. Aber ihr hättet ja auch in der Sonsbecker Mühle oder in der Wesselinger Mühle heiraten können.
Ich weiß nicht, ob man in der Wesselinger Mühle heiraten kann. Ich glaube, da wohnen einfach mittlerweile Leute. Ich würd so gerne in der Mühle wohnen. Gibt in Godorf auch eine Mühle,
Drehwurm.
Wo Leute drin wohnen. Was?
Kriegst du einen Drehwurm, da kannst du kein Bild an der Wand hängen. Nur ein krummes Bild.
Du musst halt so gebogene Bild.
Ein krummes Bild.
Ich würde so gerne in der Mühle wohnen. Ich finde es gut, wenn Leute in so ungewöhnlichen Gebäuden wohnen.
Und dann hast du immer so alle, waren 30 Sekunden so ein
Dann wird es kurz dunkel. Alle 30 Sekunden kurz dunkel. Man muss das ja nicht anmachen, die Flügel. Das ist ja keine Ausgabe.
Du musst
auch
Mehl malen.
Ich muss auch kein Mehl malen, wenn ich da wohne. Ich finde das irgendwie gut. Ich hatte auch mal, meine Eltern hatten eine Freundin von meiner Mutter, die
wohnte in der Pfeffermühle.
Die haben immer in so unterschiedlichen Objekten in der Eifel gewohnt, immer in so Höfen und so. Und dann haben die irgendwann in einer alten Wassermühle gewohnt. Das war auch total geil. Haben die dann aus der Scheune so ein Galeriecafé gemacht, wo dann so die Spaziergänger am Wochenende irgendwie Kaffee und Kuchen gekauft haben. Das war halt total geil. Fand ich irgendwie immer cool. Und die haben immer wieder ein paar Jahre irgendwo gewohnt, fand es langweilig, haben sich das nächste Objekt ausgesucht.
Haben den Kaffee und Kuchen da gemacht in der Wassermühle. Das ist so, wie war das bei, wo ich die Cocktailsoße hergestellt habe. Ja. Das war ja mein Patenonkel, der hatte eine. Ja, da hätte der Morrissey mich nie besucht. Der hatte eine Schlachterei, ne?
In Sonsbeck.
Nee, in Labeck. Zwischen Sonsbeck und Xanten.
Der Ort zwischen Sonsbeck und Xanten heißt Labeck.
Mhm, da ist mein Vater geboren worden.
Ja. Viel Beck in der Ecke, auf jeden Fall.
Ja, dazwischen ist eine Endmoräne. Das ist ein Berg.
Ja,
der Sonsbecker Berg. Der heißt, wenn du von Xanten kommst, von Labeck und Xanten, heißt der Sonsbecker Berg. Wenn du von Sonsbeck und Kapellen, wo der Johannes Oerding herkommt, heißt der Xantner Berg.
Verstehe.
Eigentlich hat er auch einen anderen Namen, weiß aber keiner.
Mein Onkel ist Glaser.
Kennst du, nur ist dein Vater Glaser?
Sein Sohn, also quasi mein, ist ja dann mein Cousin, ne? Ja. Der Sohn meines Onkels, mein Cousin, der hat den Laden übernommen. Der ist jetzt der Glaser.
Ach so, und da konnte man dann auch am Wochenende ein Stückchen Glas essen. Weil da waren wir eigentlich stehen geblieben. Also das wollte ich eigentlich erzählen, ja, dass nämlich mein Onkel mit der Metzgerei und dem, wo ich die Cocktailsoße gemacht habe, das war so eine kleine Stube, da konnte man dann nämlich die Wurst oder das Fleisch, was du gekauft hast, also quasi frisch vom Tier geschnitten, ja, dir da zubereiten lassen. Und so wie deine Klappertanten da, Klappermühle, wie heißt es, Wassermühle, Kuchen serviert hat, ja, gab es da Fleisch. Und das habe ich dann serviert.
Verstehe.
Ja. Hauptsächlich ältere Herrschaften, die aus dem Ruhrgebiet kamen, um da frisches Fleisch zu holen in Massen, die dann da auch gerne Leber gegessen haben, die dann der Koch, der da war, ungern selbst zubereitet hat. Das musste ich dann machen als Spülmädchen.
Ja.
Weil danach stinken die Finger so. Und wenn du da nicht richtig schneidest und eine Kapillare triffst, spritzt dir das Blut der rohen Leber ins Gesicht rein.
Boah, ist das fies. Ich habe ein wahnsinniges Bedürfnis, gerade Vegetarier zu werden.
Ja, ist auch meine Amtspflicht. Du weißt aber, dass auch im Käse Tier drin ist.
Ja, da hast du mir gerade eben am Weg hierhin erzählt.
Lab. Das ist aus dem Inneren eines Kalbes gewonnene Galle.
Und das hast du aber jetzt neu erst gelernt, diese geilen Geschichten.
Nein. Wir kamen nur
drauf.
Du hast
mir das heute erstmal erzählt. Normalerweise sowas erzählst du mir immer sofort.
Ja, du wusstest auch nicht, dass ich Philosophie studiert habe.
Ja, aber das hast du ja auch von mir geheim gehalten. Du hast jetzt auch Lab von mir geheim gehalten.
Dass ich eine eigene Käserei habe, wusstest du wohl auch nicht.
Das habe ich immer schon geahnt.
Ja, an den weißen Gummistiefeln, die vor der Tür stehen bei uns. Ja,
und von dem ganzen Käse, den du immer erzählst. Also mal. Hangeln wir uns mal noch kurz weiter. Die kam ja dann danach. Rallye ist ja dann, habt ihr dann gemacht und es war so ein bisschen so auf dem Sprung irgendwie und es lief auch gut und hat irgendwie immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann, und das ist etwas, wonach ich dich tatsächlich noch nie gefragt habe, weil es immer nur so über allem irgendwie so geschwebt hat und ich hatte irgendwie nie, ich habe mich irgendwie nie getraut, danach zu fragen. Ist jetzt auch quasi so ganz ohne Flachs irgendwie. Aber dann, ihr hattet ja mit Rallye so einen Unfall, ne?
Ja, Autounfall.
Ein Autounfall, auf dem Weg zum Videodreh.
Nee, zurück.
Ach so, genau, vom Videodreh zurück.
Ja.
Und das war ja irgendwie total krass, glaube ich.
Ja. Nahtoderfahrung.
Ja.
Ich hatte Glück. Also wir waren gewesen an verschiedenen Orten, Metropolen zum Drehen. In Brüssel, da habe ich da vor dem Atomium getanzt. Dann waren wir in Paris gewesen.
Ja.
Paris. habe ich vor dem Eiffelturm getanzt auch. Und dann sind wir nach London gefahren. London.
Ja.
Und
einfach die große Tour quasi.
Die große Tour. Echt, also war super, ne? Also Auto vollgepackt mit Kram, Klamotten und einfach mal los, ne? Wie man das so, also wie man das so gemacht hat und machen konnte damals noch vor Corona. Und da gab es noch eine Magic-Geschichte. Am Trafalgar Square haben wir auch gedreht und dann bin ich so an diesem Brunnen, wo die Löwen da so sind, ne, bin ich so entlang balanciert an dem Gelände und dann kam so ein Straßenverkäufer, der kam so zu mir und fand das lustig und ist mir so entgegengekommen, auch balanciert, die Arme breit auseinander und dann haben wir so ein bisschen, sind wir hin und her gegangen und hatten Späßkes. Und dann hat er mir von seinem, was er verkauft hat, das war so Schmuck, eine Kette umgehängt und das war einfach nur so ein Oval aus Holz. So ein plattes Oval aus Holz mit einer, ich weiß gar nicht, Leder-Schnur dran. Und auf der einen Seite war noch abgeknibbelt das Preisschild. Weißt du, wenn da so dieses, nur das Klebstoff noch so dran ist, dass man so eckig das sieht, ne? Und da dachte ich, ja, okay, ja, danke und so. Und dann hatte ich dann ja so, it's your Talisman, ne?
Ja.
Und dann sind wir zurückgefahren und dann war ja dieser Unfall, wo wir uns in Belgien auf der Autobahn, weil wir natürlich mit der Fähre gefahren sind und dann haben wir gedacht, ja komm, er ist ja nicht mehr weit bis nach Hause, schaffen wir. Ja. Und war natürlich übermüdet und eingepennt am Steuer.
Richtig klassisch.
Genau, und ich bin dann irgendwie, als es dann, haben wir uns überschlagen, sind auf der anderen Seite von der Autobahn irgendwie aufgekommen.
Aber ihr habt alle gepennt, oder was?
Oder? Ja, selbst auch der Fahrer hat gepennt.
Ja, aber ihr auch alle. Also,
Naja, blöd, ne? Ja.
Und da, aber warst du dann auf in dem Moment, wo sich das überschlägt?
Nee, weiß ich nicht mehr. Ja, ich weiß, dass ich irgendwie so eine Schwerelosigkeit gespürt habe. Mhm. Und da bin ich durch das Auto irgendwie geschwebt. Mhm. Es war kein normaler PKW, also nicht so ein kleines Ding.
So ein Bus.
Nee, auch kein Bus, so weit dazwischen. Mhm. Frag mich nicht, was das für eine Marke war, das weiß ich nicht mehr. Also hatten die Jungs sich irgendwie gekauft, genau, um irgendwie auch selber auf Tour und unterwegs sein. Aber war kein Bus.
Ja, okay.
Und ich bin im Kofferraum bin ich so zu mir gekommen.
Ja.
Und dann, ich kann es gar nicht mehr alles so wiedergeben. Ich weiß nur, dass der Fahrer mit dem Kopf so auf dem Lenkrad war, so wie man das, wenn so ein Tatort oder so, ne? Wenn du das so im Film, das sieht auch, glaube ich, wenn du so einen Unfall hast, das haben die dann immer im Fernsehen auch immer ganz gut recherchiert, wie das dann so in echt aussieht. Einer lag auf der Straße, da dachte ich, der ist ja aber mausetot. Mhm. Einer war eingequetscht und man konnte, also es war Stan, der war eingequetscht und man konnte auf den Knochen am Bein sehen so. Ja. Und die waren alle halt weg, aber ich war dann als Erste irgendwie da und dann, ich weiß gar nicht mehr, was man dann gemacht hat. Ich glaube, ich habe den Fahrer erstmal angetitscht, ob der noch ging
reagierte
und ging und dann haben wir uns so aufgeteilt. Ich hab Stan mit dem Knochen gesagt, der soll sich nicht bewegen, weil er in diese Tür reingedrückt war.
Mhm.
Weil man weiß ja nicht, was noch alles im Argen ist. Man hat ja nur das gesehen. Der Fahrer ist dann zu dem, der auf der Straße lag, gegangen. Und dann hast du auf der einen Seite versucht, Stan zu beruhigen. Mit dem linken Auge hast du geguckt,
ob da alles okay ist.
Lebt der noch so? Und war Gott sei Dank, dem war so. Und Gott sei Dank war es ja auch so früh morgens. Und es war im Januar, einen Tag nach dem Geburtstag meines Bruders. Dass so wenig los war auf der Straße, dass wir nicht noch jemand anderen mit in Mitleidenschaft gezogen haben und so. Mhm. Und es war halt auch so, die Leute, die das als Erstes gesehen haben, da also angefahren kamen von der anderen Seite der Autobahn, die haben auch rechtzeitig gestoppt, haben besonnen reagiert. Es kam, ich glaube, relativ schnell ein Krankenwagen und dann war die Erstversorgung da. Ich weiß noch, dass es aus der Wunde, so wie wenn man atmet, gequalmt hat.
Ach, krass.
Und dann wurden alle versorgt und der Fahrer und ich sind dann zu Fuß zum Krankenwagen, zu einem anderen Krankenwagen gelaufen und es kommt mir meilenweit vor von dem Fahrzeug, wo wir rauskamen. Überall lagen unsere Koffer, unsere Taschen, meine Unterwäsche auf der Fahrbahn und diesen Geruch kann ich bis heute nicht vergessen. Und ich hätte jetzt... Man stellt sich jetzt vielleicht vor, es hätte nach Benzin oder so gerochen. Überhaupt nicht. Das ist ein ganz komischer, eher süßlicher, komischer Geruch, der so ein bisschen auch so klinisch und so ist. Weiß ich nicht, was da alles irgendwie, was, warum.
Ja.
Und manchmal, wenn bei uns im Treppenhaus geputzt wird, kann ich dann da nicht durchgehen, weil dieser Geruch mich total daran erinnert.
Okay.
Und auch noch ein Jahr später oder so, wenn man hat man noch in irgendwelchen Teilen so kleine Glassplitter gefunden.
Ach, wirklich?
Mhm.
Sehr krass.
Also, ja, und das hat lange gedauert, um das zu verpacken und zu vergessen und damit irgendwie umgehen zu können. Und aber Gott sei Dank sind alle Körper hergestellt gewesen, nur ich glaube, so ein bisschen die Seele und so und auch das Unbedarfte und das Jugendliche ist damit schneller zu Ende gegangen als ohne den Unfall.
Ja.
Aber ein Spitzenvideo. Springen heißt das. Kann man bestimmt irgendwo bei YouTube kann man das wahrscheinlich sehen. Den Unfall sieht man nicht.
Aber das ist interessant, weil das war ja auch das Ende der Band. Also das hat die Band ja nicht, das konnte man nicht mehr, das war wahrscheinlich auch zu eng dann einfach mit der Band verknüpft im Grunde genommen.
Ja, das hatte genau dann auch damit zu tun, das waren ja dann auch schon Machenschaften des Musikbusiness, dass wir dann ja auch nicht live spielen konnten. Und die Platte war aber fertig und die sollte rauskommen und das konnte man nicht verhindern, warum auch immer. Ich weiß jetzt nicht, warum man das nicht, warum man diese rollende Kugel nicht mehr stoppen konnte.
Wenn es einmal läuft.
Wenn es einmal die Maschine angeschmissen wurde, dann konnte man das. Also totaler Quatsch. Ja. Genau, und ja, live spielen ging nicht, weil die Knochen mussten heilen natürlich. Ach so, ich hatte nix. Ich hatte ich hatte nix, keine Schramme, kein gar nichts.
Krass.
Und weißt du warum?
Warum? Weil du nicht angeschnallt hast.
Das kommt noch dazu, aber das sollte man ja nicht sagen, aber wegen des Talisman, glaube ich.
Ja.
Talismanes.
Ja.
Von dem, weißt du, am Trafalgar Square.
Absolut.
Ich glaube an solche Dinge.
Aber hat es was damit zu tun, dass das Preisschild ab war? Weil du das so detailliert erklärt hast? Nö, es war, ist ja einfach
Ich wollte es einfach nur beschreiben, dass das jetzt nicht irgendwie ein Drachenauge war oder so, weißt du, so irgendwie, weil keine Ahnung, was aus aus der Welt der Elfen oder so.
Oder der Zwölfen.
Oder der Zwölfen.
Ja. Naja, verstehe. Ja, bestimmt, glaube ich auch.
Ja.
Krasses Erlebnis, ey. Krasse Story.
Ja.
Hab ich dich nie nachgefragt. Fragt man irgendwie nie nach.
Ja, weil du das, weiß ich nicht warum, weil du Angst davor hattest.
Na, ich habe mich nur hier getraut. Aber dann habt ihr ja nach der Zeit der Erholung und des Verpackens. Und
hört man eigentlich dieses Schlucken, wenn ich da so schlucke? Ich nehme immer so große Schlücke, wenn ich schlucke.
Ist okay. Dann habt ihr ja quasi, also sozusagen die Kern-Rallye-Truppe, Tom Stenzke und du, dann habt ihr Klee gegründet.
Mhm.
Und habt euch auch musikalisch so ein bisschen von diesem Sommerpop entfernt. Und es war zwar immer noch sehr poppig, aber es wurde elektronischer und es wurde so ein bisschen.
Ja, was daran lag, dass der Stan zum Beispiel kein Schlagzeug mehr spielen konnte. Der hat ja Barelli Schlagzeug gespielt.
Ja.
Und dadurch, dass der Bein.
Hat er auch bei den Rotz Schlagzeug gespielt.
Hat auch bei den Rotz. Ja. Da war ich ja die Live-Mischerin.
Ja.
Die legendäre Live-Mischung habe ich gemacht bei den Rotz. Ich bin auch noch die einzige, glaube ich, von allen.
Die noch Rotz-Shirts hatte, ne?
Die noch den Rotz-Hut hat. Ja. Die Rotz.
Dazu muss man sagen, dass wir mal aus Spaß in Köln eine Band gegründet haben, in der ich gesungen habe und mein Bruder Bass gespielt hat. Jemand anders hat auch noch Bass gespielt. Und
er wollte Bass spielen und durfte nie.
Und da hat Stenzki Schlagzeug gespielt und Tom hat auch Gitarre gespielt. Klaus hat auch noch mitgespielt, hat auch Gitarre gespielt. Also wir, dieser Freundeskreis, wir haben so eine Politrock-Band gegründet. Und da warst du die Live-Mischerin.
Ja. Ich war die Live-Mischerin.
Weiß ich noch, war echt ein krasser Sound, haben die Leute auch alle gesagt.
Ja. Die Band war schlecht, aber der Sound war gut. Ich kann mich erinnern.
Ja, typisch. Nee, aber also Stenzki konnte nicht mehr Schlagzeug spielen.
Das war in so einem Laden, wo man Pay-to-Play hat, ne?
Stenzki konnte nicht mehr Schlagzeug spielen, deswegen war es natürlich irgendwie auch so ein bisschen naheliegend auf so eine elektronische. Stenzki ist ja dann auch umgestiegen auf Tasteninstrumente.
Ja, da kommt er ja eigentlich von.
Ja. Wieso hat er denn bei Rally dann eigentlich Schlagzeug
gespielt? Ich muss ihn selber fragen, weiß ich nicht. Okay. Fand er vielleicht cool, ich weiß nicht.
Ja. Ja,
weil bei Rally brauchte man keine.
Gab es keine Tasteninstrumente?
Nö. Nee. Oder? Nö. Nee. Hatten wir doch gar nicht.
Glaub nicht, ne?
Nö. Nee. War doch gar keine Taste dabei.
Ja.
Die Taste war nicht dabei. Nee, und dann ich hatte ja zwischendurch noch meine Mädchenband, ne?
Was hattest du denn für eine Mädchenband?
Titisee.
Kenn ich nicht.
Du kennst nicht Titisee?
Nee.
Mit dem legendären Auftritt?
Nee, ich kenn Titisee.
Im Stereo Wonderland?
Nee. Aber das
Stereo Wonderland. Da war ich Gitarristin.
Aber das muss doch.
Da warst du wahrscheinlich. Wo warst denn du? In Hamburg? Nee, in München?
Aber es muss ja nach der Gründung von Klee gewesen sein.
Ja.
Also war so ein Side-Project.
Ja, hätte aber auch was Großes werden können.
Guter Bandname auf jeden Fall.
Ja, also das war mega wert, wirklich. Also das Stereo Wonderland ist ein Riesenladen in Köln. Ja,
muss
jetzt
man sagen,
in Köln
ist eine der größten Veranstaltungshallen in Köln.
Ja, mitunter, ne?
Ja.
Und es war proppevoll ausverkauft. Die Leute standen draußen, ne? Die haben sich wirklich die Nase an der Fensterscheibe platt gedrückt, um auch dabei zu sein.
Klar.
Ja. War mega gewesen. Danach sollten wir in der Köln Arena noch spielen als Vorgruppe.
Mhm.
Das haben wir aber abgesagt, als der Veranstalter anrief, unserer Managerin anrief, die hat gesagt, ja, wann ist denn das? Und dann die gesagt, das ist schwierig, da haben die ihre Tage.
Naja.
Und dann haben wir natürlich nicht, haben wir klar. Da nicht gespielt.
Naja, verstehe ich. Aber sag mal,
einen Auftritt.
Ich komme mal kurz auf Klee zurück,
bevor der wir war, tiefer der in die sah Geschichte so von Titisee einsteigen. Da hatte ich so selbstgemachte Glitzerstiefel.
Was hast du denn bei Titisee gespielt?
Ich bin ja Gitarre, habe ich doch schon gesagt. Ich bin ja auch ein modischer Mensch.
Ja, klar.
Also ich möchte auch gerne mit dir mal über Mode reden.
Ja, machen wir auch gleich noch. Und dann habt ihr mit Klee, dann habt ihr ja die erste Single gemacht, Erinner dich. Und das war ja so ein bisschen, ich weiß doch, das kam damals, ich glaube, zur Popcom auch raus, wenn mich nicht alles täuscht.
Nee, dann, das Lied gab es schon vorher, aber dann ist die Popcom weggegangen von Köln nach Berlin.
Ja.
Und dann wollten die einen Song haben, einen Abschiedssong.
Ah, ja.
Und dann haben die sich für Erinner dich entschieden, weil die dachten, das passt ja vom Titel.
Ja. Und das war eure erste, da gab es auch noch gar kein Album. Das war, glaube ich, sogar noch, ihr wart dann eigentlich bei so einem House-Label gesigned, ne? Ihr wart bei Ministry of Sound, glaube ich, damals. War Erinner dich nicht bei Ministry of Sound?
Mm.
Erinner dich, Susi. Mm.
Ja.
Das war ja schon irgendwie so ungewöhnlich, dass ihr bei so einem elektrolastigen Label als Pop-Act gesigned
ja,
habt.
Ja, aber das ist auch immer das, wo ich dann auch immer denke, meine Güte, ja, don't judge your book by its cover.
Ja.
Es ist doch, also ich meine, Hauptsache man kann irgendwie was rausbringen. Und der Typ bei Ministry, der Conny, der hat halt echt einen guten Musikgeschmack gehabt. Mhm. Und hatte halt dieses Elektro-Label, was halt auch, krieg ich auch noch was?
Na klar.
Was abgeworfen hat, um dann sowas zu ermöglichen wie uns zum Beispiel. Und der hatte wirklich ein feines Händchen mit Musikvermarktung umzugehen.
Ja.
Hast du richtig gerecht aufgeteilt, Nils.
aber das ist interessant, finde ich, weil die Band hat ja dann tatsächlich nicht viele Wandlungen durchgemacht, weil eigentlich
keine einzige Wandlung?
Ja, doch so ein bisschen. Ich finde zwischendurch, aber es gibt schon so einen Klee-Sound, der Band irgendwie immer sehr eigen war. Gibt's ja jetzt auch schon, ist ja auch schon was länger her und so damals. Da haben wir uns beide auch wieder richtig kennengelernt. Wir sind uns davor ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber zu der Zeit, als Erinner dich rauskam, haben wir beide irgendwie so unsere Connection gefunden.
Das war das am 11.11.
Ja.
Wo wir dann noch durch Köln gegangen sind, weil du warst bei uns in der Matze im Studio.
Genau.
Und ging's nicht und die Jungs wollten irgendwie noch was machen. Dann haben die mich angerufen und gesagt, komm mal vorbei. Komm mal vorbei, der geht nicht. Und dann haben wir den Eierlikör gefunden.
Dann bist du mit mir gegangen, genau.
Nee, pass auf, dann haben wir erst den Eierlikör gefunden.
Ja.
Den haben wir da gefunden, in der Bar.
Ja.
Und dann haben wir die Wegmännerpfeifen gehabt und haben dann aus den Gipspfeifen haben wir den Eierlikör gezogen.
Genau. Und dann haben wir uns den Songtext vom Nippel ausgedruckt, von Mike Krüger.
Ja.
Und sind den Nippel singend durch die Stadt gezogen.
Genau, und dann in U-Bahn-Stationen, weil es so schön geheilt hat, weil es so ein natürlicher Klangkörper in den Stationen war, haben wir das gesungen am 11.11. Und das geht ja dann auch nur, weil da der Karneval los ist und die Leute das auch verstehen und auch mitmachen.
Ja.
Und da ging es doch Ping-Pong mitgesungen, wir haben Kanon gemacht, das war wie so ein Flashmob. Also 100 Leute haben mit uns dann am Neumarkt in der Kathedrale, quasi Kathedrale, also der urbanen Kathedrale, Kathedralen, was ja die U-Bahn-Stationen quasi sind.
Ja.
Die urbanen Doms.
Absolut, da ist wieder die Philosophin in dir.
Ja, haben wir das gesungen und die Leute haben mitgesungen. Und dann haben wir ja den absoluten Clou gebracht.
Ja, dann haben wir dann hatten wir die beste Station auf dieser ganzen Tour des Abends, auf dieser Tour de Ruhr.
Ja.
Wir haben nämlich am Weihnachtsbaum vor den WDR-Arkaden, unter dem haben wir gesessen und den Nippel gesungen.
Wir haben uns da drin versteckt und wir waren der lebendig gewordene Weihnachtsbaum. Und die Leute, die dran vorbeigegangen sind, haben gesagt, es wäre eine Installation. Ja. Wir haben quasi, wir waren ein Objekt, Kunst, Banksy.
Absolut, super Banksy, Banksy before Banksy waren wir.
Banksy und Bananensprayer.
Ja, absolut. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Wie viel, es ist halt eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf.
Und dann hatten wir noch wir haben auch Samstagabend. Am Samstagabend.
Nein, das haben wir da noch nicht gesungen.
Nee, aber nee. Das ist ein Lied zwischen uns.
Ja, ja, das hast das du mir mal auf Kassette uns. Aufgenommen. Wir ja. haben es ja dann Kassetten
das
aufgenommen.
Das steht nämlich zwischen uns.
Wir haben uns Kassetten aufgenommen und du hast mir dann mal auf eine Kassette Samstagabend von Hanna Haller aufgenommen.
Und das hast du geliebt.
Das habe ich geliebt, weil du es nämlich aus dem Fernseher aufgenommen hast, weil du es irgendwie nicht auf CD hattest und man hört dich im Hintergrund immer atmen. Und das fand ich extrem niedlich damals. Deswegen war am Samstagabend bin ich wieder mal so weit. Wie Hanna Haller dich erregt, hört man richtig im Hintergrund. Das hat mich sehr, sehr berührt damals.
Geil, sagt der Wenzel. Der Wenzel.
Oberaffentitten geil.
Ja, Oberaffentitten geil.
Du hast mir viel gute Musik gezeigt, die ich damals noch gar nicht kannte. Heinz aus Wien hast du mir zum Beispiel.
Ja, ich habe dich an die Hand genommen.
Nahegebracht. Erdmöbel hast du mir nahegebracht. Mhm.
Das ist ja ein Erdmöbel heißt ja eigentlich Sarg.
Ja. Glaube ich, aus dem Osten, das Wort, der Begriff, ne?
Hm, glaube auch, weiß ich nicht. Wenzel?
Da hast du mir tätowiert von innen, hast du mir aufgenommen.
Ja, die Kassiererin.
Na, genau.
Ja, die den bunt schimmernden Palast von innen tätowiert hat und keiner ahnt das, wenn man an der Kasse steht. Und das ist tatsächlich so, dass dieses Lied, ich denke wirklich jedes Mal, das sind bunt schimmernde, von innen bunt schimmernde Menschen. wenn man da an der Kasse steht und bezahlt und einfach an nichts denkt und die Leute noch nicht mal irgendwie ihre Knopfhörer aus den Ohren rausnehmen oder weiter telefonieren und so und das da drauflegen und gar nicht mehr mitbekommen, dass da ja auch nur mal echt ein echter Mensch sitzt. Mhm. Warum gehen die da? Es gibt ja auch bei so modernen Supermärkten gibt's ja auch diese Roboterkassen, wo du einfach selber scannen kannst. Ja. Was ich als Kind total super gefunden hätte, dass man selber Verkäuferin spielen konnte und so einen Scanner gehabt hätte. Ne? Ja. Mega. Aber ja.
Du hast doch mal ein Lied mit Erdmöbel zusammen gemacht, glaube ich. Du hast mal bei irgendeinem Lied von
ihm gesungen. Ja, stimmt auch, ja. So wie, ja.
Ich glaube, das hast du mir sogar auch aufgenommen, wenn ich alles täusche.
Nein, das hast du dir selber aufgenommen.
Aber von Heinz aus Wien, weiß ich noch, hast du mir Ich hab dich lieb im Prinzip aufgenommen.
Ja. Aber leider im Herzen nicht. Tut mir leid, ist halt nicht.
Soll halt nicht sein. Und ich glaube, du hast mir von jetzt zeigt Wenzel mir gerade die 90 Minuten.
Ja.
Und du bist völlig konsterniert, dass
90,
er mir das
90, 60, 90.
Und ich glaube, von Heinz hast du mir auch Tokotronic aufgenommen. Und ich habe mit Tokotronic Bier getrunken. Mhm. Du hast sie nur live gesehen. Mhm. Ich habe den mal getroffen, den Sänger von Heinz. Auf einem Konzert von Sporties in München.
Mhm.
Und dann
Michi mit dem Herzchenmund.
Genau, ich kannte den ja irgendwie schon vom Sehen irgendwie, dann bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, okay, super, dass du da bist, Levant. Und er hat dann zu mir gesagt, bitte sprich nicht wienerisch mit mir, jeder macht es, ich halte es nicht aus.
Ey, die Heinzens sind immer noch coole Socken, ja, absolut.
Coole Band, mega coole Band, fand ich auch immer toll. Aber solche Sachen, so diese ganzen deutschen Indie-Bands, kenne ich alle eigentlich nur wegen dir.
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Das finde ich gut.
Naja, du hast mir die alle aufgenommen und gezeigt.
Was für ein Glück.
Ich überlege, ob dann noch irgendwas dabei war, was ich vorher nicht kannte. Aber ich erinnere mich noch an Hanna Haller, Heinz und
die Sportfreunde Stiller.
Erdmöbel. Mit Sporties waren wir mal, da waren wir doch auf einem Konzert, auf einem Festival, wo ihr gespielt habt und die Sporties auch. Das war das, da sind wir alle morgens im Bandbus, also war ein Klee-Konzert, ich bin mitgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da waren Sporties, glaube ich, sogar Headliner und ihr habt irgendwie vor denen gespielt.
Oder andersrum.
Nee, ich glaube, die waren auf jeden Fall nach euch.
Gehst doch noch drauf ein.
Und das war nämlich die Fahrt, als wir, sind wir alle in den Bus eingestiegen und euer damaliger Mischer, euer Live-Mischer und ich, wir haben dann beim Abfahren gegenüber im Schaufenster war ein Laden, eine Art Tanzschule für Bauchtanz und so.
Mm.
Und im Schaufenster standen die Worte Entspannung, Bewegung, Orient.Tanz, also für orientalischer Tanz.
Ich hab's im Kopf.
Und dann haben wir die ganze Fahrt über
Entspannung, Bewegung,
Orient.Tanz.
Ja. Entspannung, Bewegung, Orient.Tanz.
Irgendwann ist das allen ein bisschen auf den Sack gegangen, muss man ehrlicherweise gestehen. Nein. Wir haben das echt sehr lange durchgezogen. Das Lustige an dem Tag war für mich, als euer Mischer irgendwann plötzlich, ich weiß nicht mehr warum, aus irgendeinem Grund gesagt hat, ich bin eine paramilitärische Einheit.
Das hat
mir
gesagt.
Gefallen. Ne?
Von dem kommt auch das Wort fies vor Fuß.
Ja, stimmt, fies vor Fuß. Auch eine Erfindung von ihm. ihr habt ja mit Klee wirklich schon extrem viele Phasen, auch sozusagen Popularitätsphasen durchlebt und erlebt und viele Aufs und Abs auch mitgemacht. Und jetzt kommt das neue Album, das ja auch ein bisschen länger irgendwie gebraucht hat in der Produktion und so, weil es irgendwie, weil man die ganze Zeit überlegt hat und dann irgendwie wieder komponiert hat und aufgenommen hat und dann irgendwie sich entschieden hat. So die Songs, die ich alle kenne, du hast mir dann auch mal ein paar vorgespielt irgendwie, die Songs, die ich alle kenne, fand ich so gut, weil ich das Gefühl hatte, dass das jetzt wieder so richtig diesen Klee-Sound hat, dass das wieder so zurückgefunden hat zu dem, was, glaube ich, die ganzen Menschen an Klee auch so lieben und auch so gut finden. So eine, so was leicht träumerisches, aber trotzdem so was sehr poppiges, aber jetzt nicht so Plastikpop, sondern so Indie-Poppiges irgendwie. Ich finde, dass das wieder so dahin irgendwie so zurückgefunden hat. Mhm. Ist das eine richtige Interpretation oder sehe ich das falsch?
Das ist so komplett richtig. Ja. Ja.
Und war das auch so intendiert? Also, dass ihr gesagt habt, wir wollen wieder mal diesen Sound wie auf den ersten 2-3 Alben irgendwie so haben? Mhm. Also, ich glaube, es gibt ja so Benchmarks in der Geschichte von Klee. Also, so je länger, je lieber. Zum Beispiel war für mich das absolute Album, wo ich wirklich jeden Song geliebt habe. Da hast du, glaube ich, sogar einen Song für mich geschrieben auf dem Album. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber da war ich immer besonders stolz drauf.
Das ist der, wo Nina Hagen mitgesungen hat.
Genau,
ne?
aber es war nicht mein Lieblingslied auf dem Album.
Nein, war es auch nicht, aber ich fand es halt, weil ich das für dich geschrieben habe und weil Nina Hagen mitgesungen hat. Ja,
da war ich immer sehr stolz drauf. Lustigerweise war mein Lieblingslied auf dem Album die frechste Kopie, die es, glaube ich, jemals gab im Pop-Business.
Was?
Nämlich unser Film. Der Song, der so eine 1-zu-1-Kopie von Just Like Heaven ist, von The Cure. Also, könnte man meinen, ist natürlich also, auf gar keinen Fall
nein,
so.
Nein, das ist aber auch clever gemacht.
Ja, absolut. Aber ich mochte zum Beispiel auch immer, Hey, wenn du lachst, ist da ja auch drauf und so. Ja. Also für mich ein wahnsinnig gutes Album.
Es war auch eine gute Zeit, das aufnehmen. Das war ja im Conny Plank Studio, ne?
Stimmt.
Da haben wir das aufgenommen mit Pontus Olsen, der hat das produziert. Boah, da erinnere ich mich auch noch so mega gerne dran zurück. Ja. Das war so eine gute Zeit. Ich habe da so viel gelernt. Ach, das würde jetzt nochmal Wenzel die 90 bedeuten, wenn ich da jetzt loslege. Andermal.
Ja, ein ganz, ganz tolles Album. Und dann danach das Album, ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, aber wo du diese Federn und so auf dem Cover anhast.
Mhm. Berge versetzen.
Genau, das war ja das Klee-Hit-Album.
Das,
also wo auch so das Hochzeitslied drauf ist.
Nein, das war...
ich hab's jetzt verwechselt.
Ja, du hast das mit dem Federn, das war Berge versetzen und danach kam Dings hier, aus lauter Liebe.
Ah, ja. Das schwarz-weiße Album. Das ist das Hochzeitsalbum.
Das ist da, wo Willst du bei mir bleiben,
ja,
drauf
genau.
ist.
Mhm. Was ja auch Menschen auf Hochzeiten spielen. Also für die ist das ja wirklich so ein...
Ich habe das auch schon mal, also für ganz besondere Menschen, nicht viele, zwei, habe ich das sogar auf der Hochzeit selber mal in einer Kirche gesungen. Und das ist für mich auch nochmal aufregend gewesen.
Auf unserer Hochzeit hast du aber nicht gesungen.
Auf eurer Hochzeit durfte man auch nicht singen. Das war Corona. Ich hätte gerne für euch gesungen, aber ihr wolltet ja.
Du, ich erinnere dich nochmal dran. Wir wollen eine Hochzeitsparty machen.
Du hast mir ein Kölschchen gestellt und dann bist du zum Bahnhof gegangen. Das war deine Hochzeit für mich. So romantisch war's. Ja.
Ich hab eine Flasche Kölsch geschenkt
Danke
bekommen.
Danke für nichts. Ja. Du hast eine Flasche Kölsch und zwei Hochzeitsgläser geschenkt bekommen.
Ja.
Ja. Ich habe gefroren.
Hast du gefroren?
Innerlich und äußerlich.
Ja. Du hattest ein schönes Kleid. Du hast mir sehr früh schon dein extra Hochzeitskleid gezeigt.
Oh ja, ne? Das habe ich auch angezogen, egal ob es jemand sieht oder nicht.
Das sah super aus.
Ja, ich weiß. Ja. So, das war der Modeteil, den du mir versprochen hast.
Wenn wir die Hochzeitsparty machen, dann musst du auf jeden Fall aussingen. Wir wollen auch so eine Hochzeitsband gründen. Da musst du dann auch ein Lied mit mir singen.
Ich mische.
Oder das, die deine andere Superfähigkeit, das stimmt natürlich. Ich guck mal, vielleicht kannst du beides so ein bisschen.
Ja,
wir können ja vielleicht so einen Remote-Mischer, dass du auf der Bühne dann auch während dem Singen mischen kannst.
Ja, das ist ja jetzt so, ne? Das hat man ja jetzt. Man mischt ja jetzt vom
iPad.
Genau.
Na.
Ja.
Naja. Aber dann habt ihr den Song gemacht, dann gab es so ein bisschen Umwälzungen in der Band und so weiter und fort, ist ja auch Wurst. Und dann gab es irgendwie so Platten, die also so Versuche waren im Grunde genommen. Gab es ja diese Schlagerplatte zum Beispiel?
Wo ja, die hatte ja einen Grund. Also,
genau,
ja, das war, hatte ja auch einen Hintergedanken, dass man auch so ein bisschen anpeckerische, von männlichen Interpreten gesungene Schmierschlager von einer Frau
mal cool macht,
singen lässt und mal gucken, ob sich da was tut, ob sich da was umdreht. Und ich, also ja.
Na, absolut. Und jetzt das neue Album. Also ich finde die neuen Songs alle sehr gelungen, mir gefallen die wahnsinnig gut. Wie sind so die Hoffnungen, wenn man dann so eine Platte, wenn man so auch sagt, irgendwie, ja, jetzt lass uns mal auch wieder zu dem Sound, den man mit uns verbindet und den man von uns kennt, so zurückfinden. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann sind wir einen Tag vor Release dieses Albums. Und jetzt gerade.
Dann sind wir an meinem Geburtstag.
Wir sind an deinem Geburtstag. Dieser Podcast erscheint an deinem Geburtstag.
Krass, ne?
Happy Birthday,
ey,
liebe Susi.
Nice,
forever
ey. Nice,
29.
Nice, niceness, the nicey.
wie ist die Hoffnung, dass man sozusagen den Leuten sagt, guck mal, wir sind das immer noch und ja. Hört euch das mal an.
Ja, ja, schon ein bisschen. Weil jetzt auch die ganze Spanne, das sind ja 10 Jahre zwischen dem eigentlichen letzten Album, also aus lauter Liebe, was du gerade verwechselt hast. Okay. Und jetzt sind ja mittlerweile 10 Jahre vergangen. Und wenn du da selber drin steckst, merkst du es ja gar nicht so, ja. wo 10 Jahre, verdammte Axt, so, ne? Also, ja. Und eigentlich hätte man ja auch sagen können, was wollt denn ihr? Packt mal euer Köfferchen und geh nochmal Leber braten, ja. Ne, Susi? Oder Marktforschung oder studier nochmal Philosophie weiter, ja. Zu Ende. Oder mach Medizinstudium.
Bist wahrscheinlich noch eingeschrieben, oder, ne?
Ja, aber man ist ja so zuversichtlich und man glaubt ja an das, was man macht, also ich zumindest, ja. Und merkt es auch gar nicht dann so. Also was ich dann gemerkt habe war, ich meine, es ist ja, man veröffentlicht ein Album 2011 war das und dann gehst du damit ja auch auf Tour, dann sind ja schon mal 2-3 Jahre rum. Mhm. Dann gab's Einbrüche, Trennungen, dann gab's eine Sache zu bewältigen, was das Business angeht. Dann gab's neues Leben, Umbrüche. Der Stan ist ja Papa geworden. Hm. Mein Vater ist total krank geworden. Und ich habe meiner Mutter dann geholfen in Sonsbeck, was nicht so weit von Köln weg ist. Also da bist du so 1,5 Stunden unterwegs. Und ich konnte das halt auch machen, weil ich ja Musikerin bin und meine Geschwister alle anderen Job haben, der halt nicht so viel Flexibilität mit sich bringt. Und habe das dann so gedacht, okay, ja, dann bin ich am Wochenende ja dann in Köln, dann kann man ja am Album weiterarbeiten. Und in der Woche bin ich dann bei Mama und Papa. Das geht aber nicht, das habe ich gedacht, das geht aber nicht, weil man ist dann doch zu sehr eingebunden und halt auch emotional zu sehr da drin. Und dann musste man tatsächlich auch irgendwo eine Entscheidung treffen. Gehe ich da jetzt meinen eigenen Weg, ziehe ich den durch oder bin ich halt da für jemanden? Genauso wie es für Stensky natürlich auch wichtig war, ziehen wir jetzt das Album durch? Oder bin ich jetzt auch erstmal für mein Kind oder dann für meine beiden Kinder da? Und wir haben uns halt dazu entschlossen, erstmal das Leben zuzulassen, ne? Das war uns wichtig. Und haben das dann gemacht. Und ich merke jetzt auch, wo wir jetzt ja schon seit über 1 Jahr an der Veröffentlichung der Platte oder jetzt 1,5 Jahre, so dauert ja alles so lange, konkret arbeiten und Promotion und was da alles dazugehört, das wäre überhaupt nicht gegangen. Nee. Also da wärst du dem einen oder dem anderen nicht gerecht geworden. Und das hätte also mich jetzt auch zerrissen. Und da bin ich ganz froh, dass ich mich eigentlich dafür entschieden habe, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns also ja dazu entschlossen haben, uns einfach Zeit zu nehmen für Dinge, die auch wichtig sind. Das sind natürlich jetzt auch Sachen, die passieren jedem. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, ne? Also, dass man sich trennt, dass man Liebeskummer hat, dass man das alles bewältigen muss und dass Schwierigkeiten auf einen zukommen, geschäftlich und privat, und hat jeder im Leben.
Ja.
Ist ja jetzt nicht irgendwie so, weil du Musiker oder Künstler oder Kreativer bist, dass das dich anders trifft oder so. Aber es ging halt darum, wir hatten Gott sei Dank die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Also, und ja, und das haben wir halt gemacht.
Und findest du, dass ihr euch richtig entschieden habt?
Bislang ja. Also was, ist natürlich jetzt klar, Corona konnte keiner irgendwie vorhersehen, dass das dem jetzt so ist, dass wir veröffentlichen. Wir haben ja schon ein Jahr wieder geschoben,
ja.
Dass wir jetzt veröffentlichen und dann halt auch nicht live spielen können, ist natürlich so ein bisschen, also wenn man jetzt krass sein will, fühlt sich natürlich ein bisschen an, wie lebendig begraben zu sein, ne? Dass du die Platte rausbringst, hoffst, dass die Gehör findet, aber du kannst halt nicht live spielen, du kannst sie halt nicht auf die Bühne bringen, so wie ich das halt kenne.
Ja.
Ist ein komisches Gefühl, aber ja, mein Gott, die Zeiten sind so, da muss man muss halt aushalten, ne, und durchhalten. Und man muss auch immer, finde ich, sich täglich motivieren und dafür kämpfen, zuversichtlich zu bleiben. Ja. Und das ist gerade irgendwie so die Kunst oder die Aufgabe, die Herausforderung, die jeder bewältigen muss.
Und das ist ja auch so ein bisschen eine Botschaft, die auch so ein bisschen in dem Album steckt, also zumindest in so ein paar Songs.
Ja, klar. Und das ist aber auch immer schon die Botschaft von Klee gewesen. Mhm. Und man hat auch gemerkt in den letzten Jahren, auch beim letzten Album, dass man auch in dem Sinne auch so ein bisschen, ja, was heißt verunsichert war oder so, dass man aber immer so unfassbar viele Kompromisse gemacht haben, weil so viele versucht haben, daran zu ziehen, daran zu zuppeln, das aus einem zu machen und so. Und vielleicht war das auch, es war sehr lange Zeit gewesen, aber vielleicht war das auch genau gut, um auch jetzt so dazustehen und daraus gelernt zu haben, wie wir jetzt dastehen. Das hätte ich vielleicht vor 5 Jahren, wäre die Musik vielleicht auch eine andere geworden. Hätten wir gar nicht gesagt, nee, wir wollen aber wieder eigentlich zu unserem ursprünglichen Sound und unserer ursprünglichen Idee zurück. Weil dann von außen gesagt wurde, ja, aber das ist doch nicht der Sound der Zeit und so. Und ist jetzt auch nicht, ne? Aber jetzt habe ich, glaube ich, irgendwie die Haltung, eine andere Haltung dazu, zu sagen, verdollt nochmal, so soll es aber klingen, und verdollt nochmal, ich will ein Intro haben, ich will eine Bridge haben, ich möchte ein Outro haben, ich möchte, dass der Song so und so klingt und nicht nur aus Refrain besteht und nach 2 Minuten zu Ende ist, damit der möglichst viel Streaming Punkte bekommt.
Ja.
Da sind wir natürlich auch ein bisschen, sagt man dann, antizyklisch oder
Oder Boomer.
Boomer, ja, oder Boomer. Ich kannte ja nur den Hund. Als dieses Wort
Boomer, kam, der Streuner.
Ja, als dieses Wort kam, dachte ich, was haben die denn alle mit diesem Hund? Habe ich erstmal gegoogelt, was das bedeutet, und war erstaunt, ja. Aber ist doch, ja. Genau, und wo war ich stehen geblieben, Wuff? Ach, weißt du noch, als du mit Wuff zur Miau-Party kamst? Mit der Riesen. Ich hatte mal eine Disco-Reihe in Köln im Gebäude 9, die hieß Miau. Oder heißt auch noch, aber.
Ja.
Und da kam Nils mal hin und hatte eine riesen Flagge, die am Schwenken war, wo einfach nur Wuff drauf stand. Ganz liebevoll.
Normal.
Ja.
Ja, also ich finde das ganz interessant. Ich habe ja die Produktion so ein bisschen am Rande mitbekommen, und die ist ja auch sehr familiär gelaufen. Also Olaf Opal, hochverdienter Produzent in der deutschen Indie-Szene, der hat das Album ja auch mitproduziert und ist ja auch ein Freund von dir. Wir waren ja auch ein paar Mal Karneval unterwegs.
Ja, der war Beethoven, als Karneval noch möglich war.
Eine meiner absoluten Lieblings-Karnevalsgeschichten, wie wir drei in Köln unterwegs waren. Dann wollten wir nach Ehrenfeld, das ist ein Stadtteil von Köln, und das ist ein bisschen weiter weg, und wir haben überlegt, wie wir da hinkommen. Es ist kein Taxi unterwegs an Weiberfastnacht, das kann man sich nicht vorstellen, aber ist einfach super schwer zu kriegen. Und dann standen wir auf der Straße und hat irgendein Typ angehalten mit seinem Auto, irgendein Typ, also wirklich ein Privatwagen, kein Uber, kein Taxi, nix. Und er hat gesagt, braucht ihr irgendwie ein Taxi? Wir so, ja, wir müssen nach Ehrenfeld. Ja, komm, steig ein, ich fahre euch. Und dann haben wir gesagt, was kostet das? Und hat er irgendwie gesagt, weiß nicht, 20 Euro, wir kommen, alles klar.
Nee, das war nicht so
oder,
viel.
Nee, war 15
der
Euro.
Der war einfach
oder so.
Nett, der Typ.
Genau. Naja, der hat schon da seine Kohle gemacht als Geheimtaxi
aber
an dem
nett.
Tag. Aber es war einfach nett. War preislich auch völlig in Ordnung. Also lass es 15 Euro sein. Und dann sind wir mit dem gefahren. Olaf saß vorne.
Beethoven.
Aus Beethoven. Und dann sind wir da angekommen, hängende Gärten, wo wir hin wollten. Und dann sind wir ausgestiegen. Dann höre ich nur, wie Olaf zu diesem Typen sagt, ich sag mal, kannst du mir eine Quittung machen? Das illegalste Taxi der Welt. Also, aber kannst du mir eine Quittung machen? Das war.
Da hat der Typ gesagt, sag mal, hast du einen Ranschamkap ist. Was also, warst du nochmal?
Ich war Horst, war das der Horst Lichter?
Nee, nee,
das
nee, Horst Lichter war es vor ein paar Jahren.
Nee, dann war ich Liberace.
Warst du da Liberace?
Ja, ja, das muss Liberace ja
haben. Ah, und ich war Reporter im Sturm.
Stimmt,
oder?
Du bist ja immer was anderes. Am ersten Tag warst du Reporter im Sturm.
Ja, aber
du bist ja jeden Tag was anderes.
Ich bin nicht immer jeden Tag was anderes. Ich war, als ich der dicke Pitter war, war ich nur der dicke Pitter.
Nee, das stimmt nicht. Dann warst du auch irgendwann nicht mehr der dicke Pitter.
Ich will ja immer mal das Richterfenster werden. Seit Jahren. Ich schaffe es nicht.
Ja.
Jetzt ist Karneval schon wieder abgesagt.
Eines Tages wirst du das Richterfenster sein.
Ja, ja. Genau.
Aber wenn jetzt, da reden wir ja alle drüber, aber wenn jetzt dieser Corona-Quatsch dann irgendwie auch mal zumindest so weit vorbei ist, dass wieder ein gesellschaftliches Leben stattfinden kann, dann habt ihr auf jeden Fall aber auch natürlich geplant, dann wieder live zu spielen, oder? Wie ist das? Ich meine, das Ding ist ja jetzt, ich habe jetzt einen anderen Podcast, Gästeliste Geisterbahn, wo du uns mal live gesehen hast, wo du gerade eben erzählt hast, dass du gedacht hast, was soll das? Wir treten
nee,
ja
das
immer
war meine erste Podcast-Berührung und du hast mir davon erzählt, wie das so ist und wie das so geht und ich hatte überhaupt keine Ahnung und dann wart ihr schon live unterwegs und dann bin ich mit Maui ins Gloria gegangen. Mhm. Du hattest uns eingeladen und wir haben noch nicht mal einen Stuhl gekriegt, so voll war es. Wir haben auf der Treppe gesessen und dann fing das an und ihr saß da und ich sag so, ja und jetzt? Da ruft keiner dazwischen, die sitzen alle brav, ihr unterhaltet euch. What the fuck?
Ja.
So, ich habe das Konzept überhaupt nicht kapiert.
Ja. Wir haben jetzt mittlerweile auch ein besseres Live-Konzept, aber es hat ja trotzdem auch funktioniert. Die Leute
ja,
sind ja
absolut, absolut. Also jetzt bin ich auch dahinter gestiegen. Jetzt weiß ich ja, was das ist. Also das ist ja auch schon 20, 30 Jahre her.
Ja, ja klar, klar. aber also daher kriege ich so ein bisschen diese Live-Situation mit. Und wir hatten jetzt auch schon Termine gebucht, die mussten dann verschoben werden und dann nochmal verschoben werden und sind jetzt von unserem Booking zum dritten Mal verschoben worden. Jetzt ist ganz viel im nächsten Jahr gelandet, in 2022. Und das Krasse ist ja, dass man dadurch checkt, weil es geht ja nicht nur uns so, sondern allen Live-Acts, dass irgendwie, sobald wieder Konzerte erlaubt sind, sind wahrscheinlich alle Clubs und Veranstaltungsorte für die nächsten 10 Jahre schon jetzt komplett ausgebucht, weil sich alle Touren und so einfach immer weiter jetzt angestaut und verschoben haben und so.
Ja.
Also wenn man jetzt eine Platte rausnimmt und jetzt eine Tour buchen wollen würde, würde man wahrscheinlich nichts vor 2025 kriegen.
Ja,
so.
Ne, doof, ne?
Ja. Aber ist das so?
Ja, wahrscheinlich ist das, hast du da recht, weiß ich nicht. Vielleicht verliert sich auch einiges, ne? Oder dazwischen kommt schon wieder ein neues Album von der Band und wird sich alles zeigen. Also, keine Ahnung, kann man nicht vorhersehen, konnte man letztes Jahr nicht vorhersehen. Da hat man gedacht, ja, in diesem Jahr verschiebt man das so.
Ja.
Wir sind jetzt in der Mühle noch nicht drin.
Hm.
Mit Natur, so dass wir immer wieder verschieben oder Ankündigungen verschieben können.
Das ist vielleicht auch von Vorteil.
Weiß man nicht. Man weiß so vieles nicht gerade, ne?
Ja.
Und kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob das jetzt positiv oder negativ ist, aber irgendwo eine Nische, irgendwo ein kleines Mauseloch oder was werden wir schon finden, um uns da auch unsere Platte live zu spielen. Also da bin ich, denke ich, also ich möchte mir da auch jetzt nicht Angst machen und Panik machen und ich möchte da eigentlich so positiv nach vorne schauen. Sonst hätten wir die Platte eben jetzt auch nicht rausbringen müssen. Und ich finde, die musste jetzt raus. Da ist so viel drin, was in den letzten Jahren gewesen ist. Da ist so viel Papa drin, da sind so viel Ängste drin, da sind so viel Sorgen drin, da ist so viel Freude drin. Ja, so viel Leben ganz einfach. Also wirklich ganz nahes, eigenes Inneres, dass ich da jetzt nicht eben wie so eine Tour, die immer wieder verschoben wird, da jetzt noch bis 2024 hätte warten können, dass die Scheibe endlich rauskommt. Und der Titel ist ja da auch, also passt ja da auch dazu, eben, dass man, die Platte heißt Trotz alledem, haben wir es schon gesagt, haben wir noch, nee, gar, haben wir nicht gesagt, gesagt, ne? Noch gar nicht gesagt. Die heißt halt Trotz alledem und genau darum geht's, ne? Dass man nicht aufgibt, weitermacht, also dass es kein trotziges Trotz alledem ist, sondern ein motivierendes. Ja, und trotz allem, wir haben jetzt gerade vorhin von Heinz und Sporties und von den alten Zeiten und so geredet und ich bin da ein Stück weit auch super stolz auf Stan und mich, dass wir nicht aufgegeben haben. Und es waren richtig schwierige Zeiten. Es war richtig viel Beschissenes. Es war natürlich auch super viel Schönes, aber dass das Schöne so überwiegt, dass man einfach, ja, das Selbstverständnis, was damals selbstverständlich war in der Zeit mit Rallye, wo man auch nicht drüber nachgedacht hat, dass die Musik einfach so selbstverständlich zu meinem Leben gehört, dass ich da gar nicht anders denken kann.
Na. Ab morgen, also wenn ihr das hier hört, ab Freitag, den 30. überall, wo es Schallplatten gibt, wo es CDs gibt.
Ja, und es gibt Schallplatten. Guck mal, wir haben eine
Sonnen... Ihr habt vier Editionen oder
ja,
so.
Ja, wir haben eine Sonnengelbe gemacht und die war so wie eine Tüte Chips. War die weg. Und dann, ja, und dann war unser Label, die sagten dann, die ist weg. Wollen wir noch eine machen? Ja, klar, super gerne. Ja. Und dann haben wir die Schuhschnabelrote gemacht. Ja. Und dann für den Einzelhandel, damit die ja auch nicht unter die Räder kommen. Und das finde ich so toll an unserem Label, an uns, dass die halt da auch so mitdenken, dass die Schallplatten lehnen, dass es nicht alles über die Bestellservice und so geht, ne, sondern dass die auch exklusiv Schallplattenläden, weißt du, die eine Tür haben, wo du reingehen kannst, ne?
Wo die Klinke nicht abbricht.
Wo die Klinke nicht abbricht, wo du halt wühlen kannst und ausprobieren kannst. Und die, für die Läden exklusiv nochmal eine
Cola
Version.
Cola Bottle, nee.
Ja, Coke Bottle Green, das ist so wie Elephant Breath, das ist so durchsichtig. Also die sieht auf dem Foto so türkis aus, weil man da durchsichtig kann man ja schlecht fotografieren.
Ja.
Die ist so leicht grünlich, aber eigentlich durchsichtig.
Wie so eine Colaflasche halt, so eine alte Colaflasche.
Ja, genau. Ja. Heißt ja auch so. Ja,
eben.
Aber ich habe hier jetzt eine Colaflasche vor mir, die ist durchsichtig.
Ja, heute sind die alle weiß, aber früher
waren
die noch so grünlich.
Aber ich finde es toll, Wenzel, dass die aus Glas ist, ne? Ich finde, dieses Format an Cola schmeckt tausendmal besser als alles andere.
Ja.
Und genau, dass es die da dann, also nur da gibt, finde ich halt auch, das geht ja heute auch nicht. Das geht's ja so, oh, wir müssen nur Streaming machen und dann müssen wir große Bestellservice hier, was weiß ich, was da gibt, Amazon, bla bla bla, die müssen wir beballern. Aber dass dann auch so gedacht wird, das fand ich richtig gut.
Ja, das ist auch cool. Also es gibt diese verschiedenen Vinyl-Editionen, dann gibt es ja auch noch so eine Box, glaube ich, oder so, wo du auch 2000 Notizbücher unterschrieben hast, weil ihr so extra Notizen, da hast du auch so ein, auf Insta so habt ihr so ein Video gemacht, wie ihr diese ganzen Dinge unterschrieben habt, wo dann so verschiedene so kleine Überraschungen mit drin sind, so kleine Geschenkchen, unter anderem auch ein Klee-Notizbuch.
Genau, da ist so eine Art Tagebuch oder Notizbuch.
So eine CD-Box ist das, glaube ich.
Genau,
ne?
Die Box an sich ist halt schon das Schöne.
Ja.
Also das ist halt nicht, also die sieht halt schon schön aus und da kann man so.
Ist ja eigentlich was Rapper immer machen, so eine CD-Box. Rappst du viel auf dem neuen Album?
Ja, ich rap auch so ein bisschen.
Also gute Demonstration von Rap. Vielen Dank. Ja. So geht ja Rap. Das stimmt. Das hast du ganz richtig erkannt. Aber ja, also.
Doch, ich kann einen Rap.
Ey, mach mal einen Rap.
Gib mir Knochen und ich nehm das ganze Steak. Gib mir ein Stück Kuchen und ich nehm den ganzen Cake.
Was ist das?
Money Brother. Money Boy.
Verstehe. Ja, Money Boy habe ich nie, aber gut, dass du das kennst. Ich meine, natürlich kennst dich besser aus als ich. Ja, ja.
I'm a fan.
Aber so eine Box mit Notizbuch und.
Da ist ein Notizbuch drin, mit blanken Seiten, die alle auf deine Notizen warten.
Also ein Notizbuch, ne?
Ja. Und dann ist da ein Bambus-Kugelschreiber drin.
Ja.
Also ein Kugelschreiber, der gebrandet aus Bambus ist und da steht Klee drauf. Und dann ist da eine CD drin.
Das ist übrigens auch der Spruch, ich bin auf dem Bus, den habe ich von dir gelernt.
Get on the bus.
Nee, wenn man so ein bisschen betrunken ist. Ja. Aber ich bin ganz schön am Bus. Ja. Das habe ich durch dich.
Ich bin ein Buskind. Schlüsselkind und Buskind. Genau, und dann ist da ein Postkartenset drin. Ja. Soll ich jetzt aufzählen, was da drin ist? War das jetzt, weil du das jetzt schon zum zweiten Mal sagst? Möchtest du gerne so eine Box haben?
Nee.
Ich kann dir gerne so eine Box geben.
Ich will ein Vinyl
haben. Ich
schenke
dir zu meinem Geburtstag diese Box.
Ich will eigentlich eine Vinyl in jeder Farbe haben.
Ja, will ich auch. Hm. Habe ich auch nicht.
Ja, aber ich bin ja wohl ein bisschen wichtiger als du für dich.
Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch eine schwarze. Kriegen wir noch eine schwarze ab.
Verstehe. Mit einer schwarzen bin ich auch glücklich. Das sind tatsächlich Hauptsache die Singles. Die Singles sind ja alle schon sehr toll, die ihr veröffentlicht habt. Und vor allem auch sehr niedliche Videos, die so ein bisschen so.
Ja, die haben wir ja selber gemacht.
Do-it-yourself-mäßig.
Auch, ne? Größtenteils.
Also, das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr tolles Album. Und wie gesagt, alle, die das jetzt hören, können das Album jetzt ganz frisch hören. Was hast denn du jetzt gerade geguckt?
Ich habe geschluckt. Bin vom Mikrofon weggegangen, um zu schlucken, weil ich so wieder so einen großen Schluck genommen habe. Und dann hört man doch immer den Schluck.
Verstehe. Also ich hoffe sehr, dass diesem Album jeglicher Erfolg beschieden ist, den es auch tatsächlich verdient
Kannst
hat.
Kannst du das noch ein bisschen verschwurbelter sagen?
Ist doch gar nicht verschwurbelt. Einfach, du als Philosophiestudentin musst ja wohl
ja,
Deutsch können.
Ich als Philosophiestudentin, aber so ich als deine Freundin möchte jetzt gern einfach mal was richtig aus dem Hetz geschossen haben.
Ist doch aus dem Hetz. Ich hoffe, dass dieses Album der größte Erfolg in der Bandgeschichte wird, weil ich will, dass es dir gut geht. Und dann, ich bin glücklich, wenn es dir gut geht.
Ich bin glücklich, wenn du glücklich bist, Nils.
Ja, und ich bin glücklich, wenn es dir gut geht. Also muss es dir gut gehen, damit du glücklich bist.
Also mir geht's auch gut, wenn ich unglücklich bin. Also mir geht's dann auch schlecht, wenn
dir geht's gut, wenn du keinen Erfolg hast, willst du sagen.
Nee, ich möchte sagen, mir geht's auch schlecht, wenn es dir schlecht geht.
Ja, und mir geht's schlecht, wenn es dir nicht gut geht.
Aber mir ist schlecht.
Liebe Susi, ich finde es ganz toll, dass du hier warst, dass du bei mir warst in diesem Podcast und dass ich das hier ohne Notizen mit dir dieses Gespräch führen konnte.
Hast du sonst Notizen vor dir liegen? Ja. Echt? Ja. Wie denn? Also deshalb hast du das mit der Box gerade so angesprochen, Notizen. Du hättest gerne dieses Notizbuch mit dem Bambus-Kugelschreiber, damit du demnächst aus diesem Notizbuch mit deinen Notizen hier handwerken kannst.
Den Bambus-Kugelschreiber könnte ich gebrauchen, aber ich habe die Notizen immer auf so einem Clipboard. Ich drucke mir das so aus und da schreibe ich dann noch meine Notizen mit drauf. Bei Wenzel und Lisa, die ja auch hier Producerin ist, dieses Podcast, die machen mir immer so Listen, so Faktenlisten und da schreibe ich dann auch so eigene Notizen drauf.
So wie Ina Müller.
Die habe ich mal interviewt für die Songpoeten, das war auch cool.
Die hat aber, wenn man die Sendung sieht, hat die auch immer so schöne Notizen vor sich liegen mit so Sternchen und so. Und da schließt sich ja auch wieder der Kreis zu Johannes Oerding und zum Niederrhein.
Genau.
Toll. Was für ein rundes Gespräch. In der ganzen Hunde-Runde saßen nur noch runde Hunde.
Ich freue mich auch auf einen schönen Urlaub mit Johannes Oerding, Ina Müller und dir. Wir vier am Strand von Holland.
In Holland.
2 Wochen. Das wird der Hammer.
Wir ernähren uns nur aus dem Automatenrestaurant.
Das wird ein ganz toller Urlaub. Bis dahin danke ich dir sehr, dass du hier warst. Und
ich danke dir auch, dass ich hier war.
Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal wiederholen, weil das macht natürlich sehr großen Spaß, mich mit dir über einen möglichen Quatsch zu unterhalten.
Ja, mir auch so. Also ich würde auch gerne mal was
Ernstes sagen.
Nee, hat jetzt nichts mit Ernst zu tun, aber vielleicht was mit Substanz.
Liebe Susi, danke, dass du da warst. Liebe HörerInnen, wie gesagt, jetzt das neue Album von Klee, trotz alledem, überall erhältlich, wo es Platten gibt, wo es Streams gibt. Hört es euch bitte sehr gerne an, habt viel Spaß damit. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckelberg-Erfahrung. Und bis dahin, danke an Wenzel fürs Produzieren heute und fürs Reinrufen. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Hey, Nils, hey, Nils, hey, Nils, hey, Nils.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.